ABS
Magazin. ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik. Money makes the world go round. Doch was ist eigentlich, wenn das Geld ausbleibt? Wir werfen heute einen Blick auf den Arbeitsmarkt Kultur. Unsere Sendung heißt heute Musik und Kapital. Arbeitsmarkt Kultur, Chance zur Selbstverwirklichung oder doch nur ein dauerhaftes ökonomisches Elend? Wir wissen alle, es gibt Topverdiener und diejenigen, die kaum etwas zum Leben haben. Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik wurde auf Beschluss des Deutschen Bundestages eine Studie über den Arbeitsmarkt Kultur im Jahre 2013 veröffentlicht. Hier wurden, soweit vorhanden, die statistischen Daten der Jahre 2011 und 2012 wissenschaftlich unter die Lupe genommen. Schwerpunkt dabei war die wirtschaftliche und soziale Lage in den Kulturberufen. Die Zahl der selbstständigen Künstler wächst ungebrochen, obwohl bekannt ist, dass das Einkommen bei der Mehrzahl der Künstler sehr gering ist. Der Großteil der Künstler und Künstlerinnen in Deutschland leben auf Hartz-IV-Niveau. Am härtesten trifft es die Zunft der Musiker. Sie sind die schlecht bezahltesten unter den Künstlern und verfügen über keine Krankenrenten und Arbeitslosenversicherung. In 2012 erzielte ein Musiker ein Jahreseinkommen von gerade mal 12.005 Euro. Bei Musikerinnen noch mal schlimmer, gerade mal 10.228 Euro. Also für beide Gruppen gilt mindestens oder noch nicht mal 1.000 Euro im Monat. Die Nordländer Schweden, Norwegen, Dänemark stehen beispielhaft für eine faire und vernünftige Kulturpolitik. Eine gezielte musikalische Förderung, die schon in der Grundschule beginnt, führt zu einem höheren gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz des Berufsbild Musiker. Auch Frankreich tut weitaus mehr für seine Musiker.
Kunst und Kultur sind eben seit jeher schon Indikatoren gesellschaftlicher Zustände. Die großen Konzerne und auch Medienkonzerne und Politik, die wissen seit langem schon darüber Bescheid und entscheiden fast alles im Alleingang. Besonders, wenn es darum geht, Kulturangebot im öffentlichen Interesse zu fördern. Auch das Geschäftsmodell der GEMA trägt dazu bei, dass junge Künstler systematisch benachteiligt werden. Seit langem, kann man sagen, sind die Finanzströme in der Musikwirtschaft durch die Zerschlagung und Übernahme von Konkurrenten, vorher meistens kleineren Konkurrenten, in feste Bahnen geleitet worden. Kapitaleigner sind meistens Vorgesellschaften, denen es nicht eigentlich um das Kulturgut Musik geht, sondern um Gewinnmaximierung. Das ist das Unternehmensziel. Digitale Monster wie Amazon oder Google bestimmen in den letzten Jahren immer mehr, welche Musik wir hören sollen und fördern den Mainstream. Der Berliner Konzertveranstalter Bertolt Siedler, den wir hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen wollen, der unter anderem auch so Musikerinnen wie Patti Smith vertreten hat, behauptet in seinem Buch, das auch 2013 veröffentlicht wurde, das Geschäft mit der Musik, so heißt das, sogar, dass wir Menschen uns zurück gegen die Evolution entwickeln werden, sollte es so bleiben, wie es eben im Moment ist. Dabei liefert er in einem sauber recherchierten Buch, das wir hier auch mal empfehlen können und wollen, massig Daten über Verschwendung und Korruption im Musikgeschäft. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und wollen eine Art Brainstorming neuer Ideen für die Zukunft entwickeln. Wir, das sind
Etta Kivili, der Nils Björn Schmidtke, der Bernd
Und das heißt, es ist eine Koproduktion vom ABS-Magazin heute und von Hörnerv, die wir uns zusammen von beiden Redaktionen diesem Thema Musik und Kapital heute widmen wollen.
Das heißt also heute 2 Stunden Sendung, Sondersendung quasi zum Thema Kultur, Musik und die Verelendung.
Ein sehr schwieriges Thema, wie ja häufig im ABS-Magazin. Es geht halt um Politik und heute ausgerechnet um Kulturpolitik, den Bereich Musik. Den haben wir heute ausgewählt und wir haben natürlich heute Studiogäste auch gewinnen können. Ich darf vorstellen, mir gegenüber sitzt sicherlich bekannt von Radio X, der Jean Tollier. Hallo Jean.
Guten Tag.
Er ist oder war bis vor kurzem Musik-Label-Manager bei SA Recording, ist aktuell freischaffender Artist-Manager, hat eine eigene Sendung hier auf Radio X, seit langem, von Anfang an glaube ich, die Sendung Weltbeat. Und wir werden uns ein bisschen über das Musikgeschäft, seine Erfahrungen aus vielen Jahrzehnten unterhalten. Dann haben wir noch, die sitzen noch weit in der Ecke, die sehe ich kaum, aber die sind auch hier im Raum.
Ja, da haben wir zum einen den Thomas Löw, der ist Musiker. Hallo Thomas, sei gegrüßt.
Hallo.
Hier aus Frankfurt. Und dann haben wir noch den Lukas Schobert da, der auch den treuen Hörerinnen von Radio X wahrscheinlich ein Begriff ist mit seiner Sendung Hessisch-Uganda.
Genau, Radio Hessisch-Uganda.
Radio Hessisch.
Der Ecke.
Und der Lukas ist jemand, der sich so aus dem Bereich Konzertveranstaltung oder Bereich Konzertveranstaltung, Events und ähnlichen Dingen auskennt und wird uns da heute auch in der Diskussion und im Brainstorming unterstützen.
Also wir sind zu 6 heute im Studio, 3 Moderatoren, 3 Gäste, aber ihr seid auch mit dabei, wenn ihr denn wollt, denn ihr könnt euch gerne zuschalten über den Chat auf unserer Homepage und eure Fragen, aber auch eure Themen vielleicht anbringen, also was euch so einfällt, klingt euch da mal ein. Die Seite ist die vom ABS-Magazin, also www.absmagazin.de, und da findet ihr rechts oben so einen kleinen Button Chat, auf den ihr einfach klickt und euch dann einen Spitznamen gebt und dann euch da weiter klickt und dann seid ihr im Chat und könnt teilnehmen an der Sendung und wir freuen uns darauf zu hören, was ihr so denkt oder uns zu sagen möchtet.
Ja, wir wollen gerne eure Fragen mit einfließen lassen, denn Radio X ist ja ein Radio für Bürger und Bürgerinnen und wir sind auch nur Bürger und Bürgerinnen und haben aber so einiges an Erfahrung aus dem Musikgeschäft im Laufe der letzten Jahrzehnte gewinnen können oder, wie man sieht, vielleicht auch erleiden müssen. Mir gegenüber, wie gesagt, sitzt Jean Tollier. Er war viele Jahrzehnte Labelmanager von SA Recording. Dort ist auch zum Beispiel Chantel mit seinem Bukowina Club. Seit kürzerem ist er freischaffender Artist-Manager, kann man sagen. Und wir wollen uns ein bisschen, weil Jean, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung hat aus dem Nachbarland Frankreich. Wir haben nämlich so ein bisschen festgestellt, dass in Frankreich die Situation für Musiker doch erheblich günstiger liegen als in Deutschland. Werden wir gleich sehen, ob das so stimmt. Ich habe zumindest dem Buch von Berthold Seliger entnommen, dass in Frankreich seit über 20 Jahren eine Mindestgage gezahlt wird, die, glaube ich, aktuell bei 150 Euro pro Auftritt liegt. Und die kommt ja praktisch einem gesetzlichen Mindestlohn gleich. Und ebenfalls ist ein Musiker in Frankreich automatisch in der Sozialversicherung, wenn er aktiv Kreativarbeit nachweisen kann, sei es durch Veröffentlichung eines Albums oder einer Tournee. Und das ist die Frage, stimmt das denn überhaupt so? Und ist es auch ein Modell für Deutschland, die Künstler automatisch unter Sozialversicherungsmöglichkeiten zu stellen?
Also das Paradies ist Frankreich jetzt leider nicht mehr, weil es unter der Sarkozy-Regierung den Frontalangriff gegen diese Gesetzgebung gegeben hat. Vielleicht sollte man nochmal erklären, wie das so funktioniert ist. Man kann sich es vielleicht mal am besten anhand eines Live-Musikers vorstellen, der eine Reihe von Konzerten im Jahr gibt, eine Reihe von Tourneen macht. Da war das dann so, dass die Musiker, wenn sie auf Tournee gegangen sind, haben sie ihre Gagen erhalten. Gleichzeitig mussten die Veranstalter Sozialversicherungsabgaben bezahlen. War die Tournee zu Ende, hat sich der Musiker sozusagen arbeitslos gemeldet und hat dann Arbeitslosengeld bekommen. Dieses System ist wunderbar, aber es war halt leider auch anfällig darauf, dass sich ganz andere Player, nämlich die Privatradiostationen und vor allen Dingen das Privatfernsehen, sich darauf gestürzt haben. Die haben nämlich keine festen Arbeitsverträge mehr gegeben, sondern haben unter Hinweis, dass es ja diese Gesetzgebung gibt, Leute angestellt für Projekte und haben sie dann sozusagen immer wieder freigestellt. So wurde diese Sozialkasse geplündert. Also man kann jetzt nicht nur ganz einfach sagen, es ging nur gegen die Musiker, sondern überall, wo solche Schlupflöcher hergestellt werden. Wir hatten ja die Diskussion jetzt bei der neuen Rentengesetzgebung. Überall, wo so Schlupflöcher da sind, sind natürlich die großen Unternehmen die allerersten, die Berater haben, die sie darauf hinweisen, diese Schlupflöcher möglichst bestens auszuweiden und kahl zu fressen. Und so ist die Situation leider derzeit nicht mehr so rosig. Allerdings muss man sagen, gibt es in Frankreich noch viele andere Förderungsmöglichkeiten. Also Frankreich tut viel für den Musikexport, generell für den Kulturexport. Auch die französische GEMA hat einige Förderkataloge eben auch für junge Musiker aufliegen. Das gleiche gilt auch für die französische GVL. Aber das Paradies gibt es jetzt so in Europa nicht. Das stimmt schon, dass im Norden einfach Musik viel mehr wertgeschätzt wird und viel mehr aktive Musik im Leben einfach auch stattfindet und auch in den Schulen. Und ich denke, bei uns lässt sich die Wertschätzung an Musik einfach schon erkennen, wenn man sich anguckt, was an Musik in der Schule zum Beispiel geboten wird. Da ist es immer weniger.
Ja, es fehlt an vielen Musiklehrern, an ausgebildeten Musiklehrern zumindest.
Ich glaube nicht, dass sie fehlen. Nee. Die stehen im Curriculum nicht mehr. Also bei der Musikerschwemme, die wir haben, also wenn man sich überlegt, wie viele junge Musiker oder wie viele Musiker überhaupt ihre Examina ablegen etc. pp., das sind natürlich sehr, sehr viel mehr, als in dem Markt aufgenommen werden können und auch an Auskommen finden können. Natürlich kann jetzt nicht jeder Instrumentalmusiker sofort auch als Musiklehrer arbeiten, aber wäre zum Beispiel ein durchgängiger Musikunterricht möglich in allen Schulformen, dann gäbe es sicherlich auch mehr Musiklehrer, die sich als Musiklehrer ausbilden lassen würden.
Kannst du denn sagen, dass die Akzeptanz eines Musikers oder Musikerin in Frankreich höher liegt in der Gesellschaft als in Deutschland? Kann man das irgendwie spüren?
Ja, sagen wir es mal so, in Frankreich sind diverse Sachen gemacht worden, die vielleicht auch kritikwürdig sind. Also vor 20 Jahren hat man zum Beispiel ein Quota für französische Musik institutionalisiert. Hier wurde das ja auch immer mit deutscher Musik etc. pp. Versucht. Allerdings hat man nicht genau nach Frankreich geguckt. Frankreich ist so offen, dass sie alle Künstler vereinnahmen. Französische Musik ist also auch ein Khaled, der auf Arabisch singt, ja, also ein algerischer Pop-Reistar. Französische Musik ist eine Cesaria Evora, die von den Kapverden kommt, ein lusophones Land, also hat mit Frankreich gar nichts zu tun. Oder ein Youssou N'Dour aus dem Senegal, der auf Wolof singt. Also alle drei singen jetzt meistens nicht in französischer Sprache. Und trotzdem fallen die sozusagen unter dieses Quota, weil man einfach gesagt hat, produzierte Musik aus Frankreich. Damit war das dann wieder offen. Das ist also jetzt nicht wie der Deutsche Rockmusikerverband, der sagt, ja, das muss dann auch deutsche Texte haben.
Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Schau, wie ist denn deine Einschätzung zum aktuellen Urheberrecht? Zum einen natürlich in Deutschland auch, aber es stellt sich natürlich auch durch die Globalisierung natürlich auch die Frage des digitalen Urheberrechts. Muss es nicht eigentlich schon längst reformiert sein? Und wie gilt es dort eigentlich, die Rechte der Künstler zu stärken?
Das ist natürlich ein extrem kompliziertes Feld. Wir haben derzeit tatsächlich die Situation, dass ein Verein wie die GEMA als ziemlich sklerotisches Wesen darstellt, steht, das sozusagen noch aus dem Notendruck kommend Rechte verwalten möchte. Es ist klar, dass es hier diverse Reformen und Anpassungen braucht. Allerdings würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, die GEMA ist so ein Verein, den man überhaupt gar nicht mehr bräuchte, weil wenn wir in die Geschichte des Urheberrechts zurückgehen, das ist ein Recht, das haben sich die Bürger erkämpft. Das ist sozusagen nach der Französischen Revolution überhaupt erst entstanden. Denn vorher war das so, wes Brot ich fress, das Lied ich sing. Ein Komponist hat eine Komposition gemacht, hat bei irgendeinem Fürsten vielleicht fürstlich gelebt, vielleicht aber auch nur in der Kammer, denn es waren ja auch nichts anderes als die Clowns. Da brauchen wir uns gar keine Illusionen herzugeben. Und danach hat das Werk dem Fürsten gehört. Der Fürst konnte aber keine Noten lesen und schreiben, also die meisten. Friedrich der Große hat sich ja da an der Flöte versucht, ja. Danach konnte der Fürst, der Baron, der Graf, der König, sonst wie, machen mit dem Werk, was er wollte. Und hier ging es jetzt darum, im Grunde genommen einen Schutz für die Komponisten zu finden, damit sie sozusagen auch über die Aufführungsdauer ihres Werkes immer wieder Tantiemen bekommen können. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt die Kapelle von einem anderen Fürsten das Lied spielt, hätte der Komponist damals schon Geld gesehen. Das ist also im Grunde genommen, wofür eine Autorenverwertungsgesellschaft gut ist. Ob jetzt ihre Mechanismen an jedem Punkt noch zur heutigen Zeit passen, ist eine andere Frage. Ich kümmere mich oder ich interessiere mich gerade ganz, ganz besonders stark für die Problematik des Samplings, weil ich Künstler vertrete, die ein Werk geschaffen haben aus 10.000 Samples. Mhm. Die haben sie aus 250 Platten herausgeschnitten, haben die danach nicht mehr manipuliert, sondern nur noch geschichtet. Die meisten dieser Samples sind frei, allerdings in einem Moment, wo man jetzt eine ganze Liedzeile, denn sobald wir also eine Melodie haben, zu der auch gesungen wird, haben wir natürlich eine Problematik, dass es über 4 Takte geht, das heißt, dass abgerechnet werden muss. Hier haben wir die Problematik, dass es ein ganz, ganz langwieriger und aufwendiger Prozess ist, jedes einzelne Sample zu klären. Das heißt, das passt in die heutige Zeit nicht mehr rein. Da wäre jetzt ein Weg zum Beispiel, dass Künstler, die samplen, die Samples in ihrer Komposition taggen müssen, also dass sie einen Code hinterlegen, in dem sie die Quelle benennen und von dort eben der Originalkünstler eben direkt bezahlt würde. Weil ab dem Moment, wo man in so ein bürokratisches Clearing geht, hat man Verträge involviert, hat man Menschen involviert, die das lesen, die das aufsetzen, die das diskutieren. Am Ende geht das total an den Bedürfnissen des Künstlers vorbei. Der hat eigentlich nur zwei Sachen. Entweder sagt er, ich finde das total scheiße, dass das Sample dort in diesem Lied drin ist, oder sagt, ich finde es gut und umso besser, wenn ich dann schnell auch Geld verdienen kann. Mhm. Also hier hätten wir zum Beispiel so ein Mikroproblem, was im großen Urheberrecht mal eine Veränderung haben müsste.
Mhm. Wenn man das dann diskutiert, hat man dann gleich mit Rechtsanwälten zu tun oder ist das
ja
noch auf?
Also wenn man dann an die Verlage oder an die Labels schreibt, bei den großen Labels hat man dann meistens mit den Lizenz- und Rechtsabteilungen zu tun. Mhm. Nicht immer ganz direkt ein Anwalt, aber sagen wir mal, das Regelwerk ist von Anwälten vorgegeben. Mhm. Also als ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, das war 89, da war zum Beispiel ein Künstlervertrag mit einem Label, also dass man irgendwie vereinbart, eine Platte zu machen und die danach zu veröffentlichen, das waren 2 Seiten. Mhm. Als ich nach 15 Jahren bei Network Medien, übrigens ein anderes Frankfurter Label, aufgehört habe und zu SL Recordings gegangen bin, habe ich dann gleich mal angefangen mit einem Künstlervertrag, der 16 Seiten war. Mhm. Den hatte ich mit den Künstlern zu diskutieren, das war von einem Anwalt vorgegeben. Und für die Künstler ist das auch ein absolut deprimierender Prozess, ja, weil sich durch so ein kompliziertes Regelwerk durchzufighten, bedeutet, dass der Künstler im Grunde genommen auch einen Anwalt nehmen muss, dem muss er auch Geld geben, es sei denn, er hat einen Freund, der das für ihn macht. Und irgendwo ist die Seele der Musik tatsächlich an, wie ihr vorhin schon sagtet, an Hedgefonds, Berater, Anwälte und so weiter verkauft worden. Und allerdings heute kann ich jedem Musiker nur raten, sich tatsächlich einen Anwalt zu nehmen, weil der Dschungel ist einfach zu kompliziert und da braucht es einen Partner an der Seite, der, das muss auch nicht nur ein Anwalt sein, das kann auch jemand sein aus der Musikindustrie, der Ahnung hat, an der Seite, der einfach das mit durchgeht.
Mhm. Ja, Joe, du hast viel Erfahrung aus dem Musikbusiness. Und zweifelsohne hat sich das Musikbusiness seit der Jahrtausendwende mit stärkerem Einzug der Digitalisierung noch stärker verändert. Würdest du als junger Mensch heute nochmal dasselbe tun und wieder in dieses sogenannte Haifischbecken Musikindustrie springen?
Naja, ich meine, ich habe einen ziemlich untypischen Verlauf genommen in meiner Biografie. Ich habe eine Verlagsbuchhändlerlehre gemacht und habe angefangen dann irgendwann als DJ zu arbeiten. Darüber hat sich ergeben, dass ich Konzerte veranstaltet habe. Das hat dann bedingt, dass ich über die Konzerte schreiben musste und erst nach langem Schreiben, Konzerte veranstalten und so weiter, bin ich in diesen Job bei Labels als A&R, Promotion Mensch oder whatsoever anzuheuern. Das war im Grunde genommen nicht wirklich eine rationale Entscheidung, sondern das war einfach mein Leben und das war die Sache, die mir Spaß gemacht hat. Und so, denke ich, geht es auch den meisten Leuten. Allerdings haben sich, und das muss man einfach sagen, die ökonomischen Grundvoraussetzungen radikal geändert. Also heutzutage muss niemand mehr für Musik bezahlen. Das war in der Zeit, in der ich anfing. War das noch so? Heute zahlt man nur noch freiwillig.
Ja, wie musste man bezahlen?
Damals war die Platte halt auf dem Müll oder ja. Ich bin eingestiegen, als das CD-Zeitalter so losging. Da waren das dann halt CDs gewesen. Es gab auch noch keine digitalen Dubber, also man konnte noch keine CD ziehen. Damals klebten manchmal noch so Aufkleber auf Schallplatten. Home Taping is killing music. Da kann ich nur sagen, bei den Verkäufen, die damals noch möglich waren, ist das ein absoluter Witz. Also da war die Privatkopie auf einer Kassette wirklich lässlich.
Würdest du sagen, dass die Situation damals eine bessere war für die Konsumentin von Musik oder für die Künstlerin tatsächlich? Oder ist es jetzt eigentlich, also mindestens für die Konsumentin doch eine bessere Situation, weil man eben umsonst an Musik oder an Kunst auch gelangt oder viel mehr Zugriff dazu hat? Ist es nicht eigentlich oder eventuell muss eben auf einer anderen Ebene dagegen gesteuert werden, dass es dann auch in der, also die Situation der Künstlerinnen oder der Kulturschaffenden sich dann verbessert, aber eigentlich ist es ein positiver Schritt.
Gut, ich meine, das ist im Grunde genommen auch ein ganz komplexes Thema. Also ich kann ein Statement ganz klar sagen, in den 25 Jahren oder jetzt weit mehr als 25 Jahren, die ich diesen Job mache, habe ich leider erleben müssen, dass Künstler immer mehr verelenden, also immer weniger Geld verdienen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nur an Loser-Projekten teilgehabt habe. Es gibt ja auch Künstler, die sehr erfolgreich sind. Da muss man allerdings sagen, die gehen auf die Bühne, bis sie umkippen. Die spielen einfach gnadenlos 150 Shows im Jahr. Und und arbeiten sich wirklich den Arsch ab.
Für früher kein Geld oder ganz wenig Geld nur, wenn überhaupt
noch. Nein, ja, ich meine, wenn man seine Marke, also so eine Marke, wenn wir jetzt hier den Frankfurter Künstler Schantl nehmen, der hat wirklich viele, viele Jahre extrem hart gearbeitet und jetzt hat er einen bestimmten Status, dass er im Jahr mehrere Tourneen machen kann und so weiter und so fort. Er kann sich aber nicht zurückziehen. Er muss immer am Markt präsent bleiben. Er kann sich nicht zurückziehen und sich sagen, okay, jetzt gehe ich mal ein halbes Jahr auf eine Insel in Griechenland und reflektiere mal alles, was ich mache. Natürlich reflektiert auch so ein Musiker wie Schantl, aber er hat nicht die Möglichkeit auszusteigen. Und im Grunde genommen, die einzigen, die heutzutage die Möglichkeit haben auszusteigen, sind alle die Künstler, die bis zum Anfang der 80er Jahre riesengroße Erfolge hatten. Mhm. Das ist ganz witzig. Die können immer wieder kommen. Die können auch mal ein Jahr wegbleiben. Wenn ihr neues Album da ist, dann wird eine bestimmte Maschine angeworfen, dann werden bestimmte Millionen-Investments in Marketing und Werbung gesteckt. Das kann sich ein Independent-Label natürlich nicht leisten, weil dieses Geld würde niemals zurückfließen. Mhm. Und da haben wir dann den Knusus Knacktus, dass es für den Konsumenten jetzt schön ist. Er muss sozusagen bei Google nur was in die Suchmaske eingeben und kriegt dann gleich die Erweiterung Torrent und kommt dann direkt auf die Seite, wo er sich das Werk vor Free ziehen kann.
Bevor wir noch über dann eine Frage wollten wir noch loswerden an dich, wollte ich noch mal einführen oder einfließen lassen, dass wir im Nachgang in dieser Sendung auch noch mal über die wirtschaftliche Situation von Künstlern versuchen wollen, ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Und da gibt es also eine Studie vom Kulturrat Deutschland, vom Deutschen Kulturrat, der ja einen Auftrag gegeben hat letztes Jahr. Und das ist eine Arbeitsmarktkultur, das wird beleuchtet und da geht es um die wirtschaftliche und soziale Lage in Kulturberufen. Aber weil wir dich ja jetzt gerade hier haben, ist noch eine Sache, die uns auch interessiert, ist es ja so, dass wir haben uns jetzt im lokalen Bezug unterhalten. Ist ja auch so, dass viele Künstler aus dem Ausland bei uns auftreten und die werden ja auch besteuert. Und da gibt es in Künstlerkreisen den sogenannten Terminus Ausländersteuer, der eigentlich anders besetzt ist von Gesetzes wegen her. Wie ist denn das? Also hat man ja in den letzten Jahren öfters gehört, dass berühmte Künstler sich geweigert haben, in Deutschland zu viele Auftritte zu machen, weil sich das angeblich für die nicht lohnen würde. Schlägt das denn auch auf die Künstler durch, die jetzt nicht im Mainstream so bekannt sind, aber die aus Frankreich oder aus anderen Ländern hierher kommen?
Also bei berühmten Künstlern weiß ich das jetzt nicht. Dann stinkt's denen, dass derart hohe Sozialabgaben einbehalten werden. Plus übrigens der Solidarzuschlag, ganz besonders klasse ist, als der Solidarzuschlag da auch noch draufgeschlagen wurde, war das zufälligerweise auch die Zeit, wo zum Beispiel schwarze Musiker im Osten um ihr Leben fürchten mussten. Ja, also die durften sozusagen, wenn sie hier bei uns in Deutschland, überall in Deutschland gespielt haben, durften sie auch noch 3% Soli bezahlen. Dafür, dass sie den Osten nicht besuchen können. Aber das ist jetzt nur mal ein bisschen Polemik zur Auflockerung. Ja. Das Thema ist ernst genug. Es ist wahr, dass diese Sozialabgaben es eher verunmöglichen, dass unbekanntere Künstler oder Künstler, die nicht so riesengroße Gagen bekommen, hier spielen. Denn die Sache ist einfach die, du hast den lokalen Clubbesitzer, der eine Band einlädt oder von einer Touragentur bekommt. Er zahlt die Gage. Er muss anmelden, dass er diese Gage bezahlt hat und auf diese Gage eben die Ausländersteuer nach § 50a bezahlen.
15,825%.
Ich glaube, es ist sogar mehr.
Mehr geworden?
Es ist mehr. Mhm. Und plus den Soli, ne, sowieso. Andererseits übrigens ein Thema, was wir vorhin hätten noch streifen müssen bei dem Vergleich Frankreich, Deutschland. Wir haben ja in Deutschland die sogenannte Künstlersozialkasse.
Mhm. Da wollten wir auch im Laufe der Sendung noch drauf eingehen.
Das ist mir klar. Die wird gerade, die steht unter ziemlicher Gefahr. Also die ist unterfinanziert und es gibt immer wieder Versuche, sie abzuschaffen. Also der letzte Anker, dass ein Musiker wenigstens auf seine Sozialabgaben, die er bezahlt, auch noch einen Arbeitgeberanteil aufgeschlagen bekommt und auch in der Rentenkasse bleibt, ist unter Gefahr. Und eigentlich ist ja diese Idee, Steuern, Sozialabgaben einzubehalten, getrieben ja auch von der Idee, dass das wieder verteilt wird. Aber habe ich mittlerweile ganz schön den Verdacht, dass Einnahmen, die da gemacht werden, zum Stopfen anderer Löcher benutzt werden.
Ja, da geht auch die Studie, auf die wir nachher eingehen wollen, wird sich damit auch nochmal beschäftigen. Wir hatten das jetzt also mit der öffentlichen Wahrnehmung jetzt auch was die Künstler, die aus dem Ausland hier zu uns kommen. Wir wollten noch eine Sache fragen und das war zum Freihandelsabkommen, weil wir dich jetzt auch hier haben und du auch über so ein bisschen internationalen Überblick verfügst. Wie würdest du auch das Freihandelsabkommen, das TTIP, wollen wir vielleicht auch noch versuchen, heute in dieser Sendung zu streifen, wie würdest du aus deiner Sicht bewerten die Gefahr, die das Freihandelsabkommen, das geplante, bietet für die Kulturschaffenden?
Also die allergrößte Gefahr, die ich jetzt erstmal sehe oder was absolut skandalös ist und wogegen eigentlich jeder Mensch aufstehen sollte, ist, dass so ein wichtiges Abkommen hinter geschlossenen Türen verhandelt wird, im Geheimen, an geheimen Orten. Das finde ich schon mal komplett undemokratisch und nicht akzeptabel. Ob man jetzt das Freihandelsabkommen in Bausch und Bogen verdammen muss, kann ich nicht sagen. Es gibt bestimmt Branchen, die davon auch profitieren könnten. Wie es in der Kulturbranche ist, die ja zum Teil subventioniert ist oder zu großen Teilen auch subventioniert ist, da haben wir natürlich eine ganz große Gefahr. Weil in Amerika gibt es zum Beispiel keine staatliche Subvention.
Da gibt es nur diese Förderung von privaten Initiativen.
Ganz genau, da ist es der gute Comment, dass Unternehmen 10-20% ihres Gewinns sozusagen verteilen. Ob sie es jetzt zur Förderung eines Theaters nehmen, einer Suppenküche oder sonst was, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da haben wir nicht den Staat, der da einspringt. Wie ist das jetzt nun, wenn amerikanische Unternehmen anfangen zu klagen, dass hier in Europa Wettbewerbsverzerrung herrscht? Und wir in Europa, ich meine, es würde ja eigentlich auch sehr, sehr gut passen. Wir hören ja allenthalben immer nur von Kürzungen, was die Kultur angeht und eigentlich nie, dass es mehr gibt. Wobei auch da die Frage zu stellen ist, ob das so sein muss. Das möchte ich jetzt wirklich ganz, ganz wertfrei sagen. Aber dass sie dann gegen so eine Wettbewerbsverzerrung klagen könnten, was dann? Soll der Staat dann alles, die Länder, die Städte, die Kommunen, soll alles abgeschafft werden? Und wer wird in diese Bresche springen?
Ja, das sind Fragestellungen, die uns sowieso schon seit einiger Zeit auch im ABS-Magazin hier beschäftigen, aber da auch mal wieder den Bogen versuchen zu schlagen. Etta, du hast ja dich bereit erklärt, den Chat zu betreuen. Hat sich denn jemand gemeldet oder eingeschaltet?
Genau, da hat sich sogar eine kleine Diskussion entbrannt tatsächlich, die auch so ein bisschen in die Richtung der Zukunft oder der Gegenwartsbeschreibung geht, also zu dem TTIP, zu den veränderten Bedingungen, wie man an Musik kommt. Und da ist jetzt eine Frage vom Hajo, was muss sich denn, Jean, deiner Meinung nach ändern, ganz konkret vielleicht auch, damit sich eben was an der finanziellen Situation der kleinen Künstler ändert? Also was wäre dein Vorschlag, was wäre jetzt wichtig zu tun?
Wir haben ja das Problem, dass wenn man seinen Computer an das Netz anschließt, alles damit machen kann. Also es sei denn, man bestellt Waren bei Amazon oder auch bei iTunes oder
bei Zalando.
Anbieter zu nennen. Nein, meinetwegen bei dieser Spotify oder sonst wie. Als damals das Internet sozusagen freigeschaltet wurde, wenn man das mal so nennen darf, da gab es ein Gesetz, was sozusagen diesen neuen Markt, der sich da auftat, sehr gefördert hat. Nämlich, die Provider sind aus der Haftung für das, was der Kunde mit dem Internet macht, entlastet worden. Es hat dazu geführt, dass wir immer größere Bandbreiten bekommen haben, weil es bald klar war, dass weit über 50% des weltweiten Datenverkehrs mit bewegten Bildern und Tönen passierte. In einem Idealfall hätte man damals gesagt, jedes Stück Musik hat einen Code, der in ihm liegt. Das ist der sogenannte ISRC. Jeder, der dieses Lied runterlädt, sich das Video anguckt und so weiter und so fort, muss etwas dafür bezahlen. In dieser idealen Welt wären das immer Mikrobeträge gewesen, weil wir haben ja so viele Leute, ich meine, man hätte ja jetzt nicht sagen können, hier einmal Lied anhören kostet ein Euro. Wir hätten sozusagen ganz, ganz viele gehabt, die auf dieser Ebene dem Künstler Geld gebracht haben und hätten. Mhm. Was man machen kann heute ist, entweder unterstützt den Künstler direkt, ist vielleicht immer noch das Beste. Ich meine, jeder kennt das. Wenn man auf ein Konzert geht, die CD kaufen, bedeutet, dass der Künstler richtig Geld macht damit. Also substanziell Geld damit machen.
Also nachhaltig auch.
Nachhaltig. Mhm. Wenn der Künstler über seine Homepage irgendwelche Spezialprodukte vertreibt oder wenn er eine Crowdfunding-Kampagne anstößt, all da gibt es die Möglichkeiten, den Künstler direkt zu unterstützen. Da der Staat allerdings sozusagen als Schmiermittel für diese Explosion an Netzherrlichkeit, die wir heutzutage haben, sozusagen die Kunst, die intellektuellen Arbeiten, bald werden wir die Problematik bei Büchern ganz genauso haben, die Filme, da das freigegeben hat, ist er jetzt ein bisschen in der Verantwortung, die Probleme, die daraus resultieren, auch mit zu helfen, zu lösen.
Und wäre für dich Grundeinkommen auch eine Idee, womit man Künstlerinnen ermöglichen könnte, ihre Kunst weiterhin zu betreiben, aber auf einem gewissen Niveau zu leben?
Ja, naja, ich meine, die Frage mit dem Grundeinkommen ist ja dann immer die Frage, wie viel das ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht akzeptieren, dass ein Song 1 Million Mal umsonst heruntergeladen wird. Also dass die Leute diesen Song besitzen wollen und man dann sagt, ja okay, der Künstler darf Hartz IV plus noch ein bisschen bekommen für seine Arbeit. Das kann es nicht sein. Das ist kein egalitäres Verhältnis. Und deswegen kann ich es nicht von der Konsumentenseite sehen, so sehr ich die verstehe.
Na, ich überlege halt, ob Grundeinkommen vielleicht eine andere Möglichkeit ist, auf dieses Problem der Urheberrechte und auf die prekäre Lage der Künstlerinnen und eben ja auch anderer Leute, nicht nur Musikerinnen, sondern auch, ich weiß nicht, Geisteswissenschaftlerinnen, andere Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen vielleicht auch politisch engagieren, vielleicht auch hier im Radio, das haben wir ja auch, dass hier viele Leute sind, die hier sich einen großen Beitrag, glaube ich, zu unserer Bürgerinnengesellschaft leisten. Also es gibt ja ganz viele Bereiche, wo Menschen sich einfach sehr einbringen, sehr engagieren und dann eigentlich darin unterstützt werden sollten, dass dass sie das tun können, indem es eben einen gewissen Betrag gibt, der ihnen ermöglicht, diese ganze Arbeit, die ja nur eben nicht als Arbeit so bezahlt bezahlt wird, zu leisten. So ist der Hintergedanke dabei, dass man dann nochmal darüber reden könnte, ob man vielleicht tatsächlich über Konzerte oder CDs dann auch nochmal das irgendwie vergütet. Das würde wäre jetzt für mich gar kein Widerspruch zu einem Konzept von Grundeinkommen.
Also ich finde, das Konzept des Grundeinkommens ist auf jeden Fall sehr, sehr diskussionswürdig. Und also auch generell. Ich meine, ich sehe dann natürlich noch ein anderes Element, was ich ziemlich sympathisch finde, ist Bürokratieabbau. Allerdings trifft es dann Beamte in Arbeitsämtern, Sozialämtern und so weiter und so fort. Und es würde auch die Gesetzbücher ganz schön verschlanken. Und es könnte natürlich auch durchaus sein, dass sich mehr Kreativität entwickeln könnte. Also die meisten Künstler, die wir ja so kennen, haben ja oft noch irgendwelche Nebenjobs, ja, gehen Kellnern oder sonst was machen, um sich überhaupt noch leisten zu können, die Musik zu machen.
Gut, es hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Leute, die den Rahmen bereitstellen, damit Kultur auch stattfinden kann. Auch die sind davon betroffen. Es ist eine große Gruppe, die also sozusagen von der Kultur leben, weil sie eben die Grundbedingungen, um Kultur ausüben zu können, Bürgerhäuser betreiben oder ähnliches. Und da, die sind auch in Gefahr. Ja, wir sind jetzt bei 16.44 Uhr und
wow. Wir
haben lange gesprochen.
Intensiv.
Ja, denke ich, war auch gut. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt etwas präsentieren, worüber wir auch gesprochen haben, nämlich Künstler. Jean, wir bedanken uns erstmal dafür, dass du hier warst und dass du dir Zeit genommen hast.
Werbung in eigener Sache. Bitte? Die nächste Global Wise Sendung ist kommenden Mittwoch 19 bis 21 Uhr und wird wiederholt an Donnerstagen von 10 bis 12. Also freue mich, euch auch da zu hören und wünsche euch weiter Glück und ihr fightet einen richtigen Kampf, das auf jeden Fall.
Danke. Und was wir jetzt hören, das sagen wir hinterher, wir haben ja zu viel geredet.
Cliffside aus Hanau.
Okay,
ganz frisch.
Ja, das war Cliffside Quoco mit ihrem Lied auf ihrer ganz neuen CD, Golden State. Und der Lukas sagte gerade, die Veröffentlichung, die Release, wie man
die
ja so
schämt. Genau, am 16.05. Also 16.05. Ist wirklich fast noch pressfrisch.
Ja, gut.
Was ihr da aufgelegt habt.
Aber die
habt.
CD war schon getrocknet, glaube ich.
Ja, ja.
Gibt es auch als Schallplatte in Vinyl?
Das ist genau, das da, ganz besonders
da
tolle.
Da bist du bei Künstlern, die sich in unglaubliche Unkosten stürzen, ohne zu wissen, ob sie es jemals wieder rauskriegen.
Wahnsinnige.
Ja, völlig.
Also Schallplatten kaufen beim nächsten Konzert.
Die haben ja das, was Künstler brauchen. Die haben das, was sich Mäzen nennt.
Mäzen, also mit Zähnen, nein. Ach, das sind die Leute, Mäzen, die diese aussterbende Kulturgruppe.
Diese aussterbende Kultur, die sagt, ich finde gut, was ihr macht. Ich gebe euch das Geld, um es zu verwirklichen.
Aha, super.
Ja. Ja, ihr seid hier bei der Sendung Musik und Kapital. Das ist eine Joint-Venture-Sendung vom ABS-Magazin und vom Hörnerv im Rahmen von Virus-Musik-Magazin.
Hörnerv.
Und Virus-Musik, wie sagt man denn, nicht Magazin. Ich bin ja auf Magazin wegen dem ABS-Magazin.
Ja, Virus-Musik eben.
Wir senden heute 2 Stunden. Das heißt, es ist gleich noch gar nicht zu Ende, wie ich das sonst gewohnt bin, sondern wir hängen noch 1 Stunde dran und quatschen noch einige Themen durch zum Thema Musik und Kapital.
Und für euch im Studio sind heute die Etta, der Ben und der Nils. Das ist meine Wenigkeit. Und wir hatten uns eigentlich auch vorgenommen, euch ein bisschen was zu dieser Studie Arbeitsmarktkultur vorzubereiten, aber da wir jetzt so lange mit dem Jean gesprochen haben, werden wir das also jetzt versuchen, in ein bisschen verkürzter Form mal darzulegen, was bei dieser Studie, die vom Deutschen Kulturrat und der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde, Arbeitsmarktkultur. Das kann man auch, also wenn man auf die Seite Deutscher Kulturrat geht oder einfach nur Arbeitsmarktkultur eingibt, kann man die Studie auch finden. Und die Studie wurde gemacht von, Moment, jetzt habe ich von Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann und Rainer Hufnagel. Und es reicht auch, wenn man einen dieser Namen in die Suchmaschine eures Vertrauens oder eures Misstrauens eingibt. Und dann werdet ihr auch dorthin verwiesen. Die Studie selber war eine ganze Zeit lang online. Die konnte man so bekommen. Mittlerweile ist es so, dass man sie über den Kulturrat beziehen muss. Sie kostet 17 Euro irgendwas. Ja.
Na, und einer der Hauptergebnisse dieser Studie war, dass es Künstlern in den Kulturberufen gar nicht gut geht, sondern dass die zum großen Teil von Hartz IV leben beziehungsweise ein sehr, sehr, sehr geringes Einkommen haben.
Ja, also der soziale Rahmen, in dem die Arbeitsmarktagenda 2010 gewirkt hat, hat sich auch auf den Künstlermarkt ziemlich durchgeschlagen. Und man kann zu dieser Studie vielleicht noch sagen, dass die also den kompletten Rahmen dessen, was Kultur in unserem Land ausmacht, unter die Lupe genommen haben. Also nicht nur Musik, das ist ein Thema, das wir uns heute hier in der Sendung rausgegriffen haben, den Musikeraspekt, sondern es geht dann also auch um Publizisten, es geht um Theater, es geht um bildende Künstler, aber es geht auch tatsächlich um den Arbeitsmarktkultur, also um die Menschen, die in der Kulturszene, in Museen, in Veranstaltungsorten arbeiten, die in Agenturen arbeiten, etc. pp., die auch zum Beispiel vielleicht die Gastronomie in irgendwelchen Veranstaltungshallen betreuen, und auch dort hat man mal die Situation unter die Lupe genommen und festgestellt, dass es da ziemlich mürbe ist im Moment.
Genau, denn die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, sind eben meistens nur projektbezogen beschäftigt. Das heißt, da geht es dann um irgendeine Aufführung, um irgendein CD-Projekt, um irgendein Theaterprojekt. Und danach ist es vorbei und sie müssen eben sehen, wie es dann weitergeht. So fallen sie dann wieder in den in Hartz IV und können vor allem eben auch keine...
Sozialabgaben zahlen, ja genau. Das ist auch das große Problem. Also es gibt ja zum Beispiel auch viele Künstler, die unter Umständen mal so einen Halbjahres- oder einen Dreivierteljahresvertrag haben. Die bezahlen dann die Sozialversicherung und alles und sind dann aber, wenn sie arbeitslos sind, werden sie wahrscheinlich nicht in den Genuss dieser Versicherung kommen, weil einfach das Beschäftigungsverhältnis zu kurz ist.
Und das Einkommen zu niedrig war.
Und das Einkommen auch zu niedrig war, genau.
Ein weiterer Aspekt, den ihr vorhin auch schon in eurer Einleitung genannt hattet, war eben die Situation von Frauen. Also wenn es Künstlern schlecht geht, Musikern von diesen Künstlern noch mal mehr als den anderen, geht es Frauen noch mal wiederum schlechter als Männern.
Das ist auch da immer noch die Benachteiligung, die auch in dieser Studie erfasst wurde. Man kann zu der Studie noch etwas sagen. Die Daten, die dort erhoben wurden, ist nicht so, dass man da irgendwo nur Umfragen gemacht hat, sondern man hat also die KSK, die Künstlersozialkasse, befragt. Man hat also alle möglichen offiziellen Instanzen bemüht, um Datenmaterial zu bekommen und hat da versucht, also einen Ist-Zustand des Arbeitsmarkts Kultur in Deutschland zu erreichen.
Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, gerade mit Jean, dass die Künstlersozialkasse, dass die gerade so ein bisschen zurückgefahren wird, aber auch an dem Konzept, wie es jetzt gerade besteht, gibt es einiges zu kritisieren, denn man kann da nicht einfach Mitglied sein, sondern man muss eben überwiegend oder hauptberuflich künstlerisch aktiv sein, um da überhaupt Mitglied sein zu können. Ihr habt es gerade schon gehört, dass die meisten Künstler eben projektbezogen engagiert sind. Das heißt, sie müssen ja irgendwie diese Phase zwischen den einzelnen Projekten auch ausgleichen. Das können dann natürlich irgendwelche anderen Jobs sein, beziehungsweise irgendwelche permanenten Nebentätigkeiten, die man da haben möchte. Und das führte natürlich zu der Situation, dass man dann eben nicht Mitglied dieser Künstlersozialkasse gleichzeitig sein kann, wenn man eben immer wieder auf normale oder Nebenjobs zurückgreifen muss.
Das ist also dieser berühmte Brotjob, den man sich zur Sicherheit hält, wird halt dann immer dazu benutzt, um aus der Künstlersozialkasse entweder gar nicht erst reinzukommen oder wieder ausgegliedert zu werden. Dann ist aber natürlich auch die soziale Lage in den Kulturberufen, also wenn jemand auf so einem niedrigen Niveau leben muss, verbessert das nicht die soziale Lage, sondern verschlechtert es sie. Um einfach das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen, wir wollen euch auch zu Hause nicht zu sehr mit den Details jetzt langweiligen. Dann geht es auch darum, dass also der Schutz des geistigen Eigentums, hatten wir ja auch schon im Gespräch mit Jean angesprochen, immer schwieriger wird, dass Künstler da kaum noch Möglichkeiten haben, sich vor der Nutzung ihres geistigen Eigentums durch Unbefugte zu schützen. Siehe Internet, Digitalisierung ist da ein Stichwort. Dann sind auch oft die steuerlichen Rahmenbedingungen, in denen diese ganzen Dinge stattführen, wie künstlerische Arbeit auch sehr fragwürdig. Also Künstler sind ja Freischaffende und die müssen vornherein ihre Steuer entrichten. Also wenn es in einem Jahr mal gut lief für den Künstler, dann wird im nächsten Jahr verlangt, dass er also das, was er im letzten Jahr an Steuer gezahlt hat, schon mal als Steuer vorauszahlen muss, was also viele Leute auch in Bedrängnis bringt und auch dann aus dem Kulturbetrieb hinaustreibt und in andere Arbeitsverhältnisse. Und dann ist natürlich auch, es gibt in dem Bereich Kultur auch einen großen Bereich von Aus- und Weiterbildung, der auch immer mehr darunter leidet, dass also die Gelder immer spärlicher fließen. Und auch das wird in der Studie nochmal kritisch analysiert. Und Eta, du wolltest du jetzt nennen?
Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht nicht weiter über Künstler reden, sondern
mit Künstlern dann, genau, denn wir haben welche hier.
Reden und sie einbeziehen und
sehr gute Idee.
Wenn ich
gerade noch mal ganz kurz sagen darf, ich will noch einmal die Studie nennen, Arbeitsmarkt Kultur zur wirtschaftlichen sozialen Lage in Kulturberufen und herausgegeben von Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann und Rainer Hufnagel. Und man kann vielleicht soweit sagen, dass dies heute auch nicht die letzte Sendung sein wird, in der wir uns damit beschäftigen. Und jetzt bitte ich die Unterbrechung zu entschuldigen.
Genau, wir haben ja den Thomas und den Lukas hier. Vielleicht zu dieser Künstlersozialkasse, mich würde das ja tatsächlich interessieren. Seid ihr da Mitglied? Was haltet ihr davon?
Nee, ich ja sowieso nicht, weil ich bin ja wahrlich alles außer Künstler.
Also du bist Konzertveranstalter.
Ich kümmere mich um Künstler. Also ich bin eigentlich immer der darunter leidet, dass es die Künstlersozialkasse gibt. Weil das große Problem damit ist ja irgendwie, dass es ein Solidarprinzip ist. Das heißt, jeder Künstler, dem ich eine Gage zahle, bringt mich zum Zahlen an die Künstlersozialkasse, ob dieser Künstler Mitglied ist oder nicht. Also das heißt, ich zahle diese 5, weiß ich nicht, Prozent, was es gerade ist, von jeder einzelnen Gage, die ausgezahlt wird, ungeachtet der Tatsache, ob der Künstler, der gerade auftritt, da Mitglied ist. Das heißt, es belastet einen Veranstalter immer mehr. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich darüber beschweren möchte, weil es sei den Künstlern gegönnt, diese Sozialkasse zu haben. Also wirklich von ganzem Herzen. Das erleichtert aber nicht gerade mein Problem, weil ich muss eine Veranstaltung durchrechnen als Konzertveranstalter. Ich muss sehen, was kann ich finanzieren. Sonst fange ich an draufzulegen. Und zwar ganz gewaltig. Also da hatten wir es vorhin auch mit der Mindestgage, die in Frankreich gezahlt wird oder gezahlt wurde. Bei vielen der Konzerte, die ich mache, ich könnte es mir nicht leisten. Ich würde es aus meiner Tasche bezahlen müssen.
Was?
Die Gage, sowohl die Gage als auch die Künstlersozialkasse, weil es eben niedrigpreisig ist, damit überhaupt ein Publikum kommt, weil es nicht so viele Menschen interessiert, weil ich doch relativ viel Spartenprogramm mache, weil ich natürlich noch Nebenkosten habe wie Werbung, wie Technik, wie eventuell Raummiete und ähnliches. Und von dem, was übrig bleibt, gebe ich dann noch den überwiegenden Teil, wenn nicht gar alles, einem Künstler. Das tue ich auch gerne, aber das macht das Konzertveranstalten in diesem ganzen Feld der Berufe, die ich irgendwie so mit mir rumtrage, zu einem netten Hobby.
Und in die Künstlersozialkasse einzuzahlen für Künstler, die man engagiert hat, die gar nicht darin Mitglied sind, das ist ja schon auch eine krasse Sache. So, da fühlt man sich ja ein bisschen betrogen von beiden
Seiten. Was heißt, man fühlt sich ein bisschen betrogen? Also es hat natürlich seine Berechtigung, weil die 5% pro Gage, die ausgezahlt werden, finanzieren natürlich nicht diesen Vorteil, den ein Künstler hat, wenn er in der Sozialkasse ist. Das heißt, die gehen generell auf jede Gage drauf, ist an sich kein schlechtes Prinzip, wenn es denn irgendwie nicht dazu führen würde, dass die Veranstalter nicht weiter irgendwie ihre Aktivitäten halt auch zurückschrauben würden, um eben davon leben zu können.
Ich nutze jetzt einfach nochmal die Gelegenheit, die kurze Unterbrechung. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass das ABS-Magazin jetzt vorbei ist eigentlich und wir begrüßen hier Bernd. Ne,
Normalerweise wäre es so, ne? Ja. Aber heute ist ja Joint Venture.
Joint Venture, genau.
Ja, zwischen ABS und Hörnerv, also von Virus Musik. Und wir unterhalten uns über Musik und Kapital. Also alle, die sich zugeschaltet haben, hier geht es mit Studiogästen über ein Thema, das sehr sperrig ist, aber sehr wichtig ist. Es geht um Finanzströme, Monopolisten und der Verarmung von Kulturschaffenden in Deutschland. Aber es sind nicht alles nur arme Schweine hier im Studio, natürlich nicht. Wir sind frohen Mutes und wir haben Studiogäste, die jetzt noch da sind. Das ist zum einen der Lukas Schobert, der Kollege von Virus Musik auch, von seiner Sendung Hessisch Uganda. Und er ist auch Bandmanager, kann man sagen.
Ja.
Ja, du hast eine Platte mitgebracht, die wir vorhin gehört haben.
Ja.
Einer deiner Babys, die Band Cliffside.
Aber wenn man Bandmanager sagt, klingt das immer nach Geld verdienen. Deshalb wehre ich mich immer so ein bisschen dagegen.
Okay, verstehe.
Also mehr nach Ausbeutung. Also eigentlich bin ich Investor sozusagen, nicht Manager.
Das hört sich aber auch nach Ausbeutung an.
Ja, aber halt von mir und nicht von Künstlern. Also, ne?
Genau.
Aber das ist, ja, es ist genau der Punkt.
Ja, aber du bist ja noch weitaus mehr. Du bist auch selbst Veranstalter. Du organisierst Konzerte in und um Hanau. Manchmal auch noch außerhalb. Du hattest damals zu tun in Hanau, damals mit der alten Schweinehalle.
Habe ich immer noch mit dem Verein.
Ja, und das heißt, du hast auch einen sehr großen, du machst auch die Radio X-Bühne mit von Virusmusik zum Museumsuferfest.
Richtig.
Und so könnte man eine lange Liste von deinen Aktivitäten eigentlich weiter beschreiben.
Ja, außer dass ich selbst Musik mache, arbeite ich, glaube ich, in fast jedem Bereich dieser Kulturwirtschaft irgendwie so ein bisschen.
Ja, kommt das vielleicht noch, dass du auch eines Tages selbst Musik machst?
Ich hoffe nicht. Also zum einen meiner Zeit geschuldet, zum anderen also ich glaube einfach, meine Talente sind dann tatsächlich auf der anderen Seite.
Glaubst du nicht an dein musikalisches Talent?
Nee.
Wir können ja nachher zum Ende der Sendung alle nochmal was singen, oder?
Ja. Nee, das muss ja auch nicht jeder. Also es soll ja auch die Leute geben, die sich ein bisschen für die Künstler einsetzen und zu denen zähle ich mich dann tatsächlich auch. Und werde dafür natürlich auch, also ihr habt es ja öfter aus dieser Studie erwähnt, und werde dafür natürlich auch ein bisschen bestraft. Ich habe es gerade angeschnitten, dass das Leben als Konzertveranstalter jetzt nicht leicht ist, wenn man nicht der Veranstalter von Rock am Ring oder ähnlichem ist.
Ja, wenn Slipman und Rau heißt zum Beispiel.
Richtig, gut, Rau heißt man nicht mehr, also zumindest ja, nicht.
Man auch nicht mehr, also die zwei gibt's jetzt nicht mehr.
Die Firma allerdings wohl schon noch. Aber also genau, also auch da ist es natürlich, ist es im Veranstalterbereich ist es ähnlich wie im Musiker- und Künstlerbereich selbst auch. Es gibt die Großen, die spielen und die verdienen auch richtig gut. Und es gibt eben die, die mit einem Idealismus rangehen und mit ganz viel Herzblut dabei sind und ja halt nicht so gut verdienen. Also da wäre mal die Frage aufzumachen, warum darf ich denn als Konzertveranstalter nicht in der KSK sein?
Ja, das ist eine richtige Frage. Ja. 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 Wir haben den dritten Studiogast, den wir heute zu bieten haben, ist noch gar nicht zu Wort gekommen. Herzlich willkommen, Thomas Löw.
Hallo.
Ja, und schön, dass du auch gekommen bist. Du bist Musiker aus Frankfurt, hattest verschiedene Bands bis jetzt. Die Band Sand, Hankyu Cascades, The Blue Fridays. Von denen hören wir auch gleich einen Song. Wir werden, das will ich euch sagen, also hier innerhalb von Hörnerv und ABS, innerhalb der verbleibenden 55 Minuten versuchen, dem Musikbusiness und den Raffi-Tücken und den Fallen ein bisschen auf die Spur zu kommen. So eine Art Ist-Zustand-Bewertung noch machen und vielleicht auch einen Ausblick, um vielleicht doch eine bessere Welt für die Musiker zu schaffen. Ziel ist es natürlich im Radio immer auch viel Musik zu spielen und ich denke, wir sollten wenigstens dritten Song endlich mal spielen. Der ist nämlich von Thomas Löw, den hat er selbst mitgebracht und ist von den The Blue Fridays, ist ein Coversong und ich würde sagen einfach, fahr den Regler mal hoch, Nils.
Jo.
Ja.
I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. And though you know I can't agree, waited. I'm only happy when it rains. You know I love it when it leaves.
Jetzt machen wir jedenfalls mal das Mikro wieder auf. Wir sind von der Musikpause zurück und ihr hört jetzt Hörnerv, Virus Musik und heute mit dem Joint Venture Thema ABS Musikmagazin die Situation in der Kulturbranche und die Situation von Künstlern.
Ja, ich glaube, Etta hatte noch eine Frage, wo sie anschließen wollte zum Thema vor der Musik.
Genau, wir hatten über die KSK gesprochen, über die Künstlersozialkasse. Wir hatten gerade schon gesprochen mit Lukas, der Konzertveranstalter ist und wie er dazu steht, welche Abgaben er da leisten muss, dass er da selber nicht Mitglied sein kann. Das aber eigentlich ganz gut finde, wenn das gehen würde. Vielleicht fragen wir jetzt nochmal den Thomas, der nämlich selber Musiker ist. Bist du eigentlich Mitglied in dieser KSK, in dieser Künstlersozialkasse oder wie sieht das aus?
Ja, also ich bin Mitglied in der KSK, allerdings nicht als Musiker, sondern als Journalist. Das ist nämlich der Job, den ich mache. Da bin ich ganz, ganz regulär drinne.
Warum ging das als Musiker nicht?
Ich habe es einfach nicht genug verdient als Musiker. Also es kommt ja einfach auch, man muss zum einen der KSK ja einen Antrag stellen. Also man wird nicht hundertprozentig genommen sofort. Und ich musste zum Beispiel Belege für meine Arbeiten zeigen, also für die Unternehmen, für die ich arbeite. Und dann haben die gesehen, ja, der arbeitet wirklich in diesem Bereich, sonst wäre das ja auch eine Scheingeschichte. Und
eben dann im Bereich Lektorat.
Aber dann im Bereich Text, ja, also genau. Redaktion könnte man sagen, journalistisch. Mhm. Ja, das ist wirklich insofern ein etwas schiefes Modell, als dass man natürlich, ich würde gerne das lieber als Musiker machen können, muss aber sagen, auch als jetzt, sagen wir mal, kleiner Musiker, in dem Fall ist das einfach nicht machbar, würde mich die KSK gar nicht nehmen.
Das heißt, die KSK, da sitzen Leute, die bewerten, ob Menschen Künstler sind oder nicht.
Genau, und ob sie genug verdienen.
Das ist eigentlich das Stichwort, denen ist relativ egal, ob man Künstler ist. Also ohne dir mit The Blue Fridays zu nahe treten zu wollen mit den Covern. Oder auch Musiklehrer oder Leute, die Musikunterricht geben, das ist ja, also wo es ein Handwerk ist, irgendwie, also da entscheidet keiner drüber. Es geht einfach, wie du richtig sagst, es geht schlicht und ergreifend darum, lebst du davon, das zu tun.
So ist
es. In diesen Bereichen. Also da Mediengestaltung zum Beispiel gehört auch zu den Berufen, die KSK-pflichtig sind. Wann immer ich einen Grafiker beauftrage, muss ich auch KSK abführen. Nicht nur als Veranstalter, sondern eigentlich jeder Mensch. Meistens ist es in den Rechnungen inbegriffen und die führen es selber ab. Aber das entscheidende Kriterium ist halt, du musst nachweisen, dass du davon lebst, dass du das tust. Und also ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, ich möchte nicht noch einem Verein irgendwie meine ganzen Finanzen offenlegen. Ja, also bin ich lieber nicht Mitglied der KSK, weil man zieht sich schon nackig aus, ne? So ein bisschen.
Naja, auch. Gut, sie sehen natürlich alles, was man verdient. Also sie sehen jeden Posten und man muss auch jedes Jahr neu seine Verdienste einschätzen. Ja, also die sollten normalerweise steigen und nicht fallen.
Und man kann rausgeschmissen werden?
Auch? Man kann rausgeschmissen werden, ja. Wenn man zum Beispiel die Satzung umgeht, ja, indem man bestimmte Beträge nicht abführt oder viel zu niedrig ansetzt beispielsweise, könnte man, ja, wenn man sagt, ich verdiene nur so und so viel, aber in Wirklichkeit ist das viel mehr. Mal so als Beispiel, kann man theoretisch ausgeschlossen werden, ja.
Kann man als Künstler selbstständig sein und sich davon freimachen?
Kann man.
Klar.
Man kann sich mit allem eigentlich selbstständig machen im Prinzip.
Das zwingt einen ja auch niemand, Mitglied in der KSK zu sein.
Du zahlst halt nur wesentlich mehr, wenn du dich halt so privat versichert. Ja, und wahrscheinlich geht's los ab 400 Euro im Monat. Bei der KSK, wenn du Glück hast, zahlst du 80 Euro etwa.
Das wäre so der Mindestsatz.
Der Mindestsatz,
ja. Also vielleicht noch eine Ergänzung zur KSK, weil sie hat ja nicht nur Nachteile. Also für mich jetzt zum Beispiel als selbstständiger Redakteur ist das eine tolle Sache, weil die KSK im Prinzip den Arbeitgeberanteil zahlt an Sozialversicherung, sprich Krankenversicherung, Rente und was sonst noch so an Kleinigkeiten kommt.
Vielleicht kann man zur KSK auch gerade nochmal sagen, das ist auch eine Institution, die es seit 1981 erst gibt. Und es gab in den 70er Jahren auch schon mal so eine ähnliche Studie, wie die wir heute vorgestellt haben. Und eines der Resultate dieser Studie war, dass also auch da eine Künstlersozialkasse eingerichtet wurde. Und wie der Thomas jetzt schon gesagt hat, die KSK ist nicht nur für den klassischen Bereich zuständig, was klassischen Kunstbereich, den man so weitläufig versteht, sondern auch für Literatur, also für Autoren oder für in der Schreibwerkstatt, so wie der Thomas jetzt schaffende Journalisten und ähnliche Berufe. Das nur noch mal als kurze Ergänzung.
Ja, ich habe eine Frage an Lukas, der ja, wie gesagt, der ja Künstlerbetreuer ist oder die gute Seele auch von der Band Cliffside, die wir vorhin gehört haben. Das Album ist ganz frisch erschienen, Kokoro. Die Release-Party
war
gerade?
Genau, ja, nein, eigentlich kommt noch eine. Also die Band ist ja mittlerweile, also in Hanau, in meiner Heimat irgendwie gegründet, aber über ganz Hessen verstreut heutzutage. Also haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, uns mit einer Release zu begnügen, sondern wir haben gleich drei gemacht. Also beziehungsweise sind dabei, die dritte zu machen. Die ist jetzt kommenden Freitag. Also an dieser Stelle sei mir auch ein bisschen Werbung dafür erlaubt. Und zwar in der Oettinger Villa in Darmstadt zusammen mit der wundervollen Band Magnetic Mountain, was Black Lizard Nachfolge ist. Und Wisdom aus Mainz, Freitagabend, Cliffside, da kann man es dann auch nochmal live hören.
Yeah.
Zumindest wenn man sie auf den Weg nach Darmstadt macht. In Frankfurt auch im Juli. Aber die Termine verrate ich erst in der nächsten Radio Hessische Uganda-Sendung.
Mhm,
dann da auch mal ein paar Zuhörer kriegen.
Okay. Ja, du hast mir gesagt, ihr habt euch ganz bewusst bei der Veröffentlichung eures Albums Kokoro gegen die GEMA entschieden. Das heißt, wie macht ihr das? Wie holt ihr eure Gage, eure Urheberrechte und all dem, was dahinter steht, wieder rein?
Naja, unsere Urheberrechte sind schlicht und ergreifend, das ist, glaube ich, eines der größten Missverständnisse in diesem ganzen GEMA-Komplex. Urheberrechte sind nicht veräußerbar. Man kann sie nicht abgeben, man kann sie nicht verlieren. Das Einzige, was man mit ihnen tun kann, ist sie verletzen. Worum es ja bei der GEMA und ähnlichem geht, das sind die Verwertungsrechte, die da verwaltet werden. Und jetzt bist du eine Band wie Cliffside, die, wenn ein Konzert gut ist, mal irgendwie 250 Leute vor der Bühne haben, so also als Headliner, und dann war es ein gutes Konzert. Es gibt auch andere Konzerte, wo mehr Leute vor der Bühne stehen, aber da sind die dann nicht wegen Cliffside, freuen sich zwar, dass die spielen, aber dann wirst du auch nicht so viel im Radio gespielt. Also es passiert einfach nicht so viel, wo deine Musik verwertet wird. Also lohnt sich einfach die Investition da rein nicht. Also es ist jetzt gar nicht so sehr ein Protest von uns gewesen, nicht bei der GEMA zu sein, sondern wir wollten die Investitionen nicht machen. Wir wollten nicht, dass noch ein Teil von den CD-Verkäufen auch da wieder abgesplittert wird. Aber wir sind ja generell sehr in dem Do-it-yourself-Bereich geblieben. Also Cliffside haben das große Glück, nicht nur mich zu haben, sondern auch noch tatsächlich gleich drei kleine Labels beziehungsweise Vertriebe, die Cliffside so toll finden, dass sie sagen, das nehmen wir mit rein, arbeiten komplett über einen Eigenvertrieb. Und das heißt, die Kosten für die komplette Produktion, also sprich Aufnahmen, Mixen, Mastern und natürlich Pressen, gehen rein über die Verkäufe. Mhm. Ja, und die passieren zu 90% live. Das heißt, man muss spielen. Und über Gagen und sowas, da will ich gar nicht anfangen zu reden. Da bin ich nämlich wieder in dem Veranstalterthema und dem der Mindestgage, die ganz furchtbar toll wäre, wenn sich irgendein Veranstalter das leisten könnte, sie zu bezahlen für eine Band, die, so schade es auch ist im Falle von Cliffside und vielen anderen, einfach keiner kennt. Mhm. Oder kaum jemand kennt.
Ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert über die GEMA, die also sich komplett ausgeschrieben nennt, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Das ist ein privater Verein, ähnlich wie der ADAC, mit 3.400 ordentlichen und 60.000 angeschlossenen Mitgliedern. Bei der Mitgliederversammlung ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die GEMA untersteht lediglich der Aufsicht des Deutschen Markenamtes. Es verwaltet aktuell etwa 1,6 Millionen Titel und die Einnahmen im Stand von 2010 beläuft sich bei der GEMA mit 863 Millionen Euro, davon exorbitante 127 Millionen Euro für die Verwaltung. Dort arbeiten nämlich in den Generaldirektionen in Berlin und München etwa 1000 Mitarbeiter. Die versuchen also das Geld, was eingenommen wird, und das Geld betrifft ja jetzt nicht nur Vergütungssätze, die bei Live-Konzerten oder bei der Herstellung von CDs anfallen, sondern mit jedem Gerät, auf dem sich Kopien anfertigen lassen, also das heißt praktisch Computer, Brenner und so weiter, kassiert ebenfalls die GEMA reichlich mit. Und das lohnt sich natürlich, weil der Vorstandsvorsitzende der GEMA heißt Harald Heker, und der verdient gleich mal im Jahr 2012 484.000 Euro. Dann gibt es natürlich, ist ja ein Verein, noch zwei Vorstandsmitgliedern, die auch nochmal 332.000 beziehungsweise 264.000 Euro im Jahr verdienen. Also schon 1 Million für diese drei Leute im Jahr. Zum Vergleich, ein Ministerpräsident verdient zwischen 120.000 und 250.000. Die Bundeskanzlerin 226.000 Euro im Jahr.
Ja, das ist ja ganz schön viel. Ja, es ist eine lange Geschichte, auf der diese GEMA oder diese Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eben beruht. Das hat schon angefangen im Deutschen Kaiserreich. Also 1901 gab es ein erstes Gesetz, was diese Urheber- und Verlagsrechte gefasst hat. Kurz darauf, zwei Jahre später, gab es eine Initiative von verschiedenen Künstlerinnen, Komponistinnen selber. Prominent war da Richard Strauss, die so eine Verwertungsgesellschaft zum Schutz der Urheberrechte gegründet haben. Die hieß AFMA, damals 1903 im Kaiserreich. Und daraus entstand dann eben in der Weltwirtschaftskrise kurz darauf, oder die verschiedenen Verwertungsgesellschaften, die daraufhin entstanden, mussten sich dann in der Weltwirtschaftskrise zusammentun und zu einer Kooperation zusammenfügen. Das war 1930, da gab es dann diese Kooperation kurz darauf. Dann im Nazireich dann schon 1933 wurde eine weitere Umgestaltung dieses Gebildes, dieser AFMA-Kooperation unter Josef Goebbels dann entschieden. Also ist der Gründungstermin für das, was wir heute GEMA nennen, liegt eben im Juli 1933. Und da wurde auch gar nicht mehr viel an dieser Konstitution, die es dann damals gab, geändert. Lediglich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Namensänderung, dann eben von diesem Stagma, wie es im Dritten Reich hieß, zu GEMA. Also dann die letzten Buchstaben dieses ursprünglichen Namens wurden geändert. Und das ist das Konstrukt, das wir eben heute im immer noch haben in der GEMA. Also es gibt eine gewisse Kontinuität dieser Monopolstellung der GEMA als Verwertungsgesellschaft für Urheberrechte oder Verwertungsrechte von Stücken, die es gibt seit dieser Monopolisierung in den 30er Jahren und in der Nazizeit aufgrund der Weltwirtschaftskrise.
Ja, es gibt Aussagen von deutschen bekannten Acts und Bands, zum Beispiel Deichkind sagen über die GEMA, ihr seid Evolutionsbremsen. Dero von der Band Omp sagt, ein aufgeblasener Apparat. Oder der Berliner Hip-Hop-Act Tapete sagt, die GEMA schränkt meine Freiheit ein. Und jetzt ist die Frage, wir haben hier den Musiker Thomas Löw hier sitzen. Wie hast du siehst du insgesamt die Lage oder der Druck, der auf dich lastet, der gesellschaftliche Druck zum Beispiel, wenn du veröffentlichst, automatisch schon, bevor du die CD veröffentlichst, schon dich mit der GEMA und Beitragszahlungen abfinden zu müssen. Mhm. Schränkt das deine unabhängige Freiheit ein, die GEMA zum Beispiel?
Also ich möchte dazu erstmal vielleicht etwas aus früheren Veröffentlichungen von mir sagen, weil die nämlich mit der GEMA zusammenhängen. Also ich habe Platten rausgebracht, damals mit Hungry Cascade, später zusammen mit der Band Seelwolf. Und es war so gewesen, dass die Stückzahl war bei uns nicht so wahnsinnig hoch gewesen. Es waren, glaube ich, am Anfang irgendwie 2000 Stück oder so ging das los. Und man hatte damals noch 50 D-Mark pro Jahr für die GEMA gezahlt als Mitglied, ich glaube, es ist dann ein außerordentliches Mitglied, logisch. Und die Einnahmen, das war dann vielleicht so ein klein bisschen wie heute bei euch bei Cliffside. Man ist viel aufgetreten, hat die Platten live rausgegeben. Die wurden dann natürlich auch mal im Radio gespielt, weil man war ja dann in der GEMA, das ging. Aber eben die paar Mal haben mir ungefähr so, sage ich jetzt mal, durchschnittlich im Jahr vielleicht 10 D-Mark gebracht. Also da kamen dann wirklich solche Riesenausdrucke, ja, und da waren dann Pfennigbeträge drauf und dann fühlt man sich ehrlich gesagt so ein bisschen verarscht. Das war so damals die Situation. Seelwolf war dann ein bisschen größer, hat ein bisschen mehr eingenommen, aber da war ich wiederum kein Urheber von den Stücken und habe dann natürlich ins Leere geschaut. Da war ich einfach Musiker, der mitgemacht hat, der den Gitarrenpart übernommen hat und habe davon dann gar nichts gesehen. Ja, also für mich ist die Rechnung damals nicht aufgegangen und ich habe dann irgendwann gesagt, tschüss GEMA. Ich habe das Gefühl, so wenn ich das höre, was bis jetzt hier gesagt wurde, weil ich aktuell eben nicht so viel damit jetzt direkt zu tun habe, es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert.
Hat sich wahrscheinlich auch bis heute nicht viel verändert. Laut dem Buch von Berthold Seliger kommen nur 50 Euro an von etwa 500 Euro Einnahmen von einer Newcomer-Band. Die restlichen 450 Euro versickern bei der GEMA zum Wohle der umsatzstärksten Autoren. Mhm. Also kein Wunder, dass da nicht viel Rückfluss passiert ist. Ja, ich habe wieder den Hinweis bekommen, Radio lebt durch Musik und es gibt heute eine großartige Künstlerin, die in Frankfurt auftritt. Oh ja. Und der Lukas hat den Musikwunsch.
Sie tritt auf. Sie hat, da sind wir wieder bei der Release. Guck doch mal hinten drauf, Bernd. Ist da GEMA oder ist da nicht GEMA?
Da ist GEMA ganz fett, ja. Mhm.
Da ist GEMA. Da meint jemand ernst. Also es ist eben genau das, wenn man wirklich es ernst meint und herausgebracht werden möchte und in den Radios gespielt werden will, die abseits von Radio X sind, also den großen Radios quasi, da kommt man eigentlich nicht drum rum. Ich höre sie nicht, aber ich höre davon. Nein, aber also dann macht man das und wenn man vorhat, ganz furchtbar viele, da hatten wir vorhin das Stichwort mit den 200 Konzerten im Jahr, wenn man die spielt und jedes brav bei der GEMA anmeldet, dann kann man schon auch ein paar Euro da rausziehen. Mhm. Also auch mehr als die Mitgliedsbeiträge. Aber darum geht es jetzt eigentlich gerade gar nicht. Die junge Frau übrigens im gleichen Studio produziert, bei den Performance-Studios in Frankfurt, wie Cliffside auch. Da kriegt man einen schönen Kontrast für zwei Produktionen aus dem gleichen Studio. Ist Madeleine Persson, die ein Album rausgebracht hat, das den sehr positiven Titel Ja hat. Und sie singt Deutsch, sie singt Englisch, obwohl sie eigentlich schwedische Wurzeln hat. Und wir hören was Englisches, habe ich mir überlegt. Und zwar 100% Hardcore.
Oh yeah. Und Madeleine Persson ist heute Abend live im Osorturm.
Ganz genau. Mit ihrer Release im Studio oben. Ab 21 Uhr geht's los.
Und ich glaube, Eintritt frei.
Nee, kostet ein bisschen was. Aber Musiker wollen ja von was leben. Das hatten wir ja gerade. Und zum Thema Konsument und Konsumentin kann ich noch ganze Lieder singen. Obwohl ich musikalisch nicht begabt bin.
Da bin ich aber froh, dass es Eintritt kostet.
Wirf's einfach mal an, ja.
Mehr Infos wahrscheinlich nachher zu dem Konzert in X4 raus, dann ab 18 Uhr.
Vermutlich.
Aber jetzt 100% Hardcore Madeleine Persson.
Was your big love you said? Look in your eyes, and I knew it before. You're 100% hardcore.
Ich kann es mir nicht so wirklich...
100% Hardcore. Da sind wir hier auch, wir fünf Studiogäste hier im Studio 1 von Radio X. Drei Moderatoren, zwei Studiogäste, um genau zu sein.
Gutes Verhältnis.
Ja, wir sind hier, hast du auch noch ein bisschen Mikrofon von mir. Und ja, es geht weiter noch ein bisschen über das leidige Geschäft mit dem Geld, das auch in der Musik eine große Rolle spielt. Ich möchte noch einwerfen, weil es natürlich viele, viele Grundlagen hat, warum es den Musikern oder den Künstlern heute wesentlich schlechter geht als in den 80er oder 90er Jahren. Es gab zum Beispiel eine aktuelle Studie des BVMI, das ist der Bundesverband der Musikindustrie. Der Vorsitzende ist der Ex-Viva-Moderator Dieter Gorni, der sowieso fast in allen Aufsichtsräten dort sitzt.
Er gab, das ist jemand, der verdient offensichtlich mit der Musikwirtschaft.
Ja, genau, ja. Also diese Studie ergab, dass 84% der Deutschen gerne oder sehr gerne sogar Musik in ihrer Freizeit hören. Andererseits kaufen nur 63% der Deutschen generell keine Musik. Das heißt, 2/3 der Bevölkerung sind für die Musikindustrie gar nicht erreichbar.
Ja, und das ist eigentlich auch ein Punkt, zu dem der Lukas, wir haben uns gerade in der Musikpause kurz darüber unterhalten, auch gerne nochmal ein Statement oder ein Plädoyer loswerden möchte, quasi, dass so in die Richtung auch geht.
Ja, so ein bisschen. Also es ist natürlich ganz schwierig. Also es fängt schon damit an, dass ich mich über jeden freue, also weil ich selber nicht tue, aber es genieße, über jeden freue, der Musik macht. Und ich kann auch nur jeden motivieren, irgendwie in der Band oder als Solokünstler irgendwie was zu tun. Man kann sich halt relativ getrost, wenn man es nicht ernst meint, von dem Traum verabschieden, davon leben zu können, so als einziges Einkommen, es sei denn, man wird Musiklehrer oder Studiomusiker oder. Also es gibt natürlich auch Möglichkeiten, abseits der eigenen großen Kunst, die man macht, davon zu leben. Aber es ist ja auch so, für die, die es als Hobby machen, das hatten wir jetzt gerade mit Cliffside und den Produktionskosten, also nur um mal eine Zahl irgendwie so in den Raum zu werfen, da sind wir schon kurz vor fünfstellig, wenn wir so ein Ding aufnehmen, professionell rausbringen und dann auch noch am besten auf dem schönsten aller Formate auf Vinyl rausbringen möchte. Das ist natürlich ein teures Hobby. Klar, das ist Golf auch, aber es ist ein teures Hobby.
Sowohl und spielen als auch fahren.
Richtig, ja, genau. Es ist aber ein Hobby, das natürlich im Gegensatz zum Golf nicht nur einen selber glücklich macht, sondern halt auch noch viele andere. Und das, finde ich, immer sollte honoriert werden. Und als Veranstalter kann ich das natürlich auch nur unterschreiben. Und ihr habt ja gerade in der Pause ja von dieser lästigen Situation erzählt, dass du bei einer Veranstaltung an der Kasse sitzt. Du hast 4 fantastische Bands dastehen, die in einem Zeitraum von insgesamt 5 oder 6 Stunden alles für ihr Publikum geben und die Leute diskutieren über 5 € Eintritt. Und dann nehmen sie nicht mal eine CD mit, weil sie wissen ja, sie können sich's im Internet irgendwo irgendwie, ob es jetzt dieser lästige Streamingdienst einer von denen ist, oder illegal einfach umsonst anhören. Und so funktioniert es halt leider einfach nie. Und deshalb geben auch immer mehr Musiker das auf, weil sie sich einfach nicht, selbst wenn es nur ein Hobby ist, es sich nicht leisten können. Ne? Also wenn jemand ein Konzert spielt und gefragt wird, hast du auch eine CD oder kann man von dir Songs im Internet hören? Und du sagst, nö, ich kann es mir nicht leisten, es zu produzieren. Da sind nämlich die nächsten Leidtragenden, sind die armen Leute, die Studios haben. Mhm. Die ja auch von irgendwas leben müssen und Profis sind.
Hängt eine ganze Industrie dran. Ne?
Es hängt einfach ganz viel dran und das ist einfach dafür da, Mensch glücklich zu machen. Mhm. Also wie die Studie ja sagt, 83% der Menschen sind glücklich, wenn sie Musik hören.
Und man muss natürlich auch sagen, dass eben gerade die Studios oder diese ganzen anderen Bereiche, die mit dem Vertrieb und der Erzeugung von solchen Akustikprodukten zusammenhängen, ja auch Arbeitsplätze bilden und Arbeitsplätze darstellen. Und das ist auch nochmal kurz aus der Studie nachgeschoben, eine Entwicklung in den letzten Jahren gewesen, dass auch da immer mehr Arbeitsplätze wegbröckeln und die Leute einfach, klar, die dort jahrelang auch gearbeitet haben, einfach wegfallen.
Also natürlich. Und genauso ist es mit den Clubs, in denen Live-Musik passiert. Die werden immer weniger. Und es ist nicht nur schade für eine kulturelle Landschaft einer Stadt, das ist natürlich auch schade für, also wenn man jetzt mal irgendwie einen Laden, der 7 Tage die Woche offen hat und an 5 Tagen Konzerte veranstaltet, irgendwie betrachtet und das jeden Abend ist, dann hast du da einfach so 12 bis 15 Arbeitsplätze, die wegfallen, wenn so ein Ding zugeht. Und das ist, also wir hatten gerade darüber gesprochen, natürlich ist der konsumierende Mensch von einer Wirtschaft und von einer Industrie erzogen und man kriegt von der Werbung immer erzählt, was man alles haben muss. Und wenn man sich das alles gekauft hat, oder zumindest das, was man sich leisten kann, bleibt nicht mehr so viel übrig, dann holt man sich die Musik umsonst, weil mit der funktioniert's. Wenn man sich ein Telefon umsonst holt, ist man meistens irgendwie verhaftet. Aber es liegt eben an den Menschen und die da draußen sind. Und das ist so der Kern von dem, was so schön als Plädoyer angekündigt gewesen ist. Kinder, geht einfach raus und guckt euch Live-Musik an. Und wenn ihr euch, wenn euch Musik gefällt, dann nehmt euch da auch einen Tonträger mit, bitteschön, weil die leben davon. Das ist einfach elementar wichtig, weil sonst gibt's den nächsten Tonträger von der Band, die ihr auf einmal so gut fandet, nicht mehr.
Ja, für aufstrebende Musiker ist vieles Touren eine extrem wichtige Schule. Sowas wie Routine, Können, das Wissen, wie man auf einer Bühne steht und besteht, lernt man durch viele Auftritte vor möglichst unterschiedlichem Publikum eigentlich. In den letzten 10 Jahren fanden massive Konzentrationsprozesse von Agenturen und Managementfirmen statt. Waren es zum Beispiel bis zur Jahrtausendwende noch Plattenfirmen, die dominant waren, ist es heute eher die Konzertindustrie. Das heißt, das eigentliche Geld wird immer weniger mit Musik verdient, dafür immer mehr mit den Nebenrechten, ja, von Merchandising bis Sponsoring, vor allem aber beim Ticketing. Tickets ohne Bearbeitungsgebühr, die kosten in der Regel 2,50 Euro, existieren überhaupt nicht mehr. Dabei entstehen durch den digitalen Konzertticketmarkt kaum noch Personalkosten. Selbst das Ticket druckt der Musikfan zu Hause auf seinen Drucker aus und zahlt auch noch dafür den Toner. In den USA gab es auch eine unvergleichbare Konzentration von Medienanbietern auf dem Markt. Dort gab es 1983 noch 50 große Medienkonzerne. In 2005 waren es nur noch 5. Die Zeit reicht gar nicht aus, um diese ganze Konzentration, auch die Mittel und Wege, wie das vonstatten ging, genau zu beschreiben. Tatsache ist zumindest, dass viele der amerikanischen Künstler über London nach Europa kommen. Und das heißt, auch der Europa-Agent, der meistens früher bei einer amerikanischen Plattenfirma tätig war, der kassiert auch nochmal 10% von der Gage eines Künstlers.
Das ist aber günstig.
Laut dem Buch von Bertolt Seliger. Ja. Da gibt es sicherlich auch wieder...
Das ist doch nach unten geschönt.
Ja. Man könnte ja meinen, und das wird ja oft gesagt, junge Künstler, stellt doch einfach euer Angebot, das, was ihr an kreativer Leistung, an geistiger Errungenschaft gemacht habt, einfach ins Internet und dann wird man dann berühmt. Wir haben vielleicht ein Beispiel hier von dem Streaming-Anbieter Spotify. Da hat die Band Grizzly Bear, die hatte letztes Jahr einen Hit, der international erfolgreich war. Und die haben bekommen für 10.000 Streaming-Abrufe für einen Song $10. Also auch nicht so viel.
Reicht noch nicht mal für ein Bier für jeden von der Band wahrscheinlich.
Ein Cent, ne?
Da muss man sich den billigen Wodka kaufen und dann, ja, also das ist halt die Situation auf dem Musikmarkt, die vor allem in Deutschland, das können wir, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil wir uns ja überwiegend hier aufhalten, herrscht. Und die Dramatik steht noch ins Haus, denn auch die Stadt Frankfurt muss weiter sparen, Altkultur. Da kommen wir, glaube ich, auch vielleicht noch dazu, das weiß ich
in
nicht.
In einer der nächsten Sendungen zu diesem Themenkomplex kann man vielleicht mal einfließen lassen. Wir planen für den 10.9. Eine weitere Sendung, die sich dann im Vorfeld der Buchmesse mit dem Thema Literatur befassen soll. Das nur so, also wir bleiben an diesem Thema dran, hatten wir vorhin schon mal gesagt. Und der 10. September ist der nächste Termin.
Ja, aber wenn es jetzt nichts anderes gibt, würde ich gerne noch Bitte. Das mit der Stadt Frankfurt reinbringen, denn dort gab es eine Podiumsdiskussion, das ist jetzt knapp einen Monat her, am 6. Mai im Museum für moderne Kunst. Genau, das war organisiert der Frankfurter Rundschau. Und der Titel bedrohte Kultur ist zwar auf der einen Seite effekthaschend, aber ein richtiger und wichtiger Titel. Deshalb nämlich, weil die Bürger und Bürgerinnen in Frankfurt mit weniger Kulturangebot in Zukunft leben müssen. Obwohl die Einwohnerzahl ständig steigt. Insbesondere die äußeren Stadtteile wie Zeilsheim und Fechenheim sind betroffen. Hier sollen die Musikschulen dicht gemacht werden. In den Stadtteilen Bockenheim und Haarheim die Bürgermeister. Die Saalbau wird ab 1. Juli die Mieten für Vereine erhöhen. Die Eintrittspreise für Schwimmbäder, Zoo und so weiter wurden bereits angehoben. Und so wird es auch in Zukunft weitergehen. Auch die Diskussion in der Museum für moderne Kunst hat gezeigt, dass es nur ein Anfang war. Und auch es wurde angedeutet, dass noch viele weitere Diskussionen folgen werden. Ich möchte euch noch gerade sagen, warum denn alles so kompliziert ist. Denn auf der Stadt Frankfurt liegt ein riesiger Schuldenberg, der sich bis 2018 auf sage und schreibe 2,7 Milliarden Euro erhöhen wird. Auch in diesem Jahr muss die Stadt Frankfurt sparen, trotz sprudelnder Steuereinnahmen. 65,2 Millionen Euro muss neu an Krediten aufgenommen werden, um das bisher Bestehende zu erhalten. Und deshalb wurde auch der Frankfurter Kulturdezernent Professor Dr. Felix Semmelroth bereits im letzten Jahr aufgefordert, 9 Millionen in der Frankfurter Kultur zu sparen. Das ist ihm nur zuteil gelungen. Knapp 4 Millionen hat er eingespart. Ihm wurde Versagen vorgeworfen, auch innerhalb der eigenen Parteien, der CDU. Und trotzdem ist es ihm gelungen, seinen Haushalt durchzusetzen. Also, das ist nur, wir wollten vielleicht noch einen Einspieler machen, weil es gibt Aufnahmen davon. Aber ich denke, wir haben die Studiogäste hier. Und vielleicht soll das so ein bisschen in die Runde gehen. Wie denkt ihr eigentlich, wie kann man eigentlich diesen Exodus verhindern, dass weiter gespart werden muss? Im Frankfurter Kultursäckel, im Hanauer Kultursäckel sieht es, glaube ich, noch schlimmer aus, Lukas.
Hanau steht unter dem Rettungsschirm. Das ist einfach so. Also da ist nicht nur die Kultur betroffen, da wird in allen Fachbereichen, ist ganz klare Ansage, bis 2017 ist Schuldenschnitt. Also da ist null. Das bedeutet, dass jedes Jahr 20% gekürzt werden, und zwar durch die Bank weg. Und
wie viel? 20%?
20%. Oh je. Alle Bereiche. Also nicht nur die Kultur, nicht nur das Soziale, wirklich alle Bereiche. Das ist natürlich besonders schwierig, wenn man in Bereichen ist, wo langfristige Verträge geschlossen worden sind, aus denen man nicht rauskommt, weil in den Bereichen müssen dann andere Sachen weiter gekürzt werden. Das ist natürlich nicht einfach. Und jetzt ist es so, dass also die Kürzungen im Kulturbereich natürlich ist immer das Erste, was geht. Ne? Also das Erste ist die Kultur, das Zweite ist das Soziale und dann geht's von da aus so weiter in die nicht so, also in die Bereiche, in denen man ja einfach nicht kürzen kann, weil das geht ja nicht. Und ich muss da gar nicht so furchtbar kritisch sein, sondern viel wichtiger ist die Frage, wie geht man damit um, wenn gekürzt wird? Und da kann ich nur an die ganz vielen Aktiven verweisen, die ganz vielen Ehrenamtlichen. Also wir reden da von soziokulturellen Zentren. Hanau hat eins, also mittlerweile eher eine Kulturinitiative als ein soziokulturelles Zentrum. Frankfurt hat das ein oder andere. Die Batschka war übrigens mal eins. Ist jetzt ein ganz großer Wirtschaftsbetrieb heutzutage.
Ich wollte gerade sagen, das ist Vergangenheit.
Oder? Ja. Aber es war ein soziokulturelles Zentrum. Es gibt auch immer noch einen Förderverein zur Batsch Cup. Und ungeachtet des fantastischen Programms, das auf die Beine gestellt wird, stelle ich mir halt die Frage, irgendwie, wir haben Veranstalter wie zum Beispiel den Frank Dietrich mit dem Bett, der ein fantastisches Programm ohne jede Unterstützung auf die Füße stellt und sogar seine Gäste sozusagen anschnorren muss mit Spendenaufrufen zum Erhalt des Ladens. Wohingegen ein Betreiber der Batsch Cup Millionenbeträge kriegt, um einen neuen Laden aufzumachen, damit sie nicht untergeht, der halt eben wirklich wirtschaftlich arbeitet. Und da frage ich mich halt, wo willst du anfangen? Und das ist halt eben genau das. Also ich bin in der Soziokultur, in der Subkultur tätig, wo jetzt zum Beispiel in Hessen der Etat für die Soziokultur deutlich erhöht werden soll, tatsächlich verdoppelt werden soll, wenn alles gut geht. Aber halt nur zugunsten des restlichen Kulturetats. Und jetzt bin ich aber der Letzte, der sagt, die Oper darf nicht gefördert werden. Aber wo soll man es denn hernehmen? Und das ist genau das Ding. Es läuft aufs Gleiche raus wie immer. Es liegt an den Menschen, die ihr Geld für Kultur investieren, anstatt jedes Jahr zwei neue Smartphones zu kaufen.
Aber es ist auch eine Verschiebung auf die Leute selber, dass sie dann eben mehr ausgeben müssen, wenn sich die Stadt zurückzieht.
Das ist das eine, und das andere ist natürlich eine Frage des Engagements, das man an den Tag legt. Aber da sind wir wieder mit dem, wann ist denn was fair bezahlt? Und also es ist ähnlich wie in Pflegeberufen zum Beispiel. Künstler werden nicht auf die Straße gehen und für ein Einkommen streiken, weil sie wollen Kunst machen und es ist ihnen ein Bedürfnis. Genauso wenig wie Pflegekräfte auf die Straße gehen und streiken, weil dann Menschen sterben. Und trotzdem hätten es beide verdient, ein besseres Einkommen zu haben. Und genau das ist der Punkt, warum da schlicht und ergreifend so effektiv gekürzt werden kann, weil die Betroffenen schreien nicht, sie machen trotzdem.
Hm. Aber ich denke, das ist auch, hat auch einen ganz besonderen Aspekt. Es kommt auch immer darauf an, auf die politische Intention, die in den Menschen steckt, die politisch verantwortlich sind. Weil Kultur ist ja eigentlich ein Schmiermittel für eine Gesellschaft. Also dass eine Gesellschaft am Laufen hält und ist auch Multiplikator für so vieles und ist halt auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt beziehungsweise für die gesellschaftliche Interaktion eminent wichtig. Und wenn man natürlich bei der Kultur streicht und da kürzt, wo bleibt denn das Schmiermittel? Was wird aus der Gesellschaft? Das ist also immer nur so eine kurzfristige Sache, die da gedacht wird. Ich habe immer den Eindruck, man sägt sich eigentlich mit diesen ganzen Kultursparmodellen den Ast ab, also gesellschaftlich, kulturell und auch in der gesellschaftlichen Interaktion, auf dem man sitzt. Aber das nur so als eine persönliche Äußerung.
Da hast du recht, lieber Bertolt Brecht.
Das ist unbestritten. In Hanau übrigens geht man in der Kultur ganz neue Wege und sucht sich eben die ehrenamtlich Engagierten und versucht die Kultur für weniger Geld auf ein noch höheres Niveau zu heben, was ein fantastischer Plan ist, weil man sich eben das Schmiermittel erhält. Ja. Und die Menschen glücklich macht, weil die Kulturveranstaltungen leiden nicht, oder also scheinen nach außen hin nicht zu leiden, aber es geht halt wieder auf den Rücken von engagierten Leuten, die eigentlich Geld verdienen sollten, anstatt sich noch weiter selbst auszubeuten.
Ja, in anderen Bereichen zeigt es ja, dass antizyklische Investitionen sich lang anhaltend nachhaltig auszahlen. Vielleicht nicht in einem Jahr,
aber
in 3 Jahren.
Ja, aber nachhaltig hat doch noch nie einen Politiker interessiert.
Ja, gut, okay.
Also welcher Politiker denkt denn weiter als 4 bis 5 Jahre?
Das reicht ja auch schon, wenn man eine Rente kriegt. Aber das führt zu weit, Entschuldigung.
Ja, vielleicht kommen wir nochmal auf die neuen Wege, die ja gerade schon mal angesprochen worden sind, die man entwickeln muss. Vielleicht, wenn gekürzt
auch
wird.
Aufs TTIP, meinst du das?
Aufs TTIP, das wäre natürlich was. Aber vielleicht auch nochmal auf dieses C3S. Das ist so eine alternative Initiative zur GEMA, die eben dieses Monopol ein wenig aufbrechen möchte, die Urheberrechte oder die Position der Künstlerinnen verteidigen möchte, natürlich an den Stücken, die sie produzieren, sie aus der prekären Situation auch herausholen möchte und da eine Alternative, ein alternatives Konzept versucht zu etablieren neben der GEMA und dadurch vielleicht auch diese Strukturen, die da sich so etabliert haben in den letzten knapp 80 Jahren, aufzubrechen. Vielleicht magst du noch mal was dazu sagen, Thomas.
Also ich habe mich einfach mal so rein aus Interesse ein bisschen was mir im Internet runtergezogen, reingelesen und kann das jetzt auch nicht ganz in der Tiefe ausleuchten, aber ich fand es ganz interessant, dass sich da jetzt ein Unternehmen, C3S, also die heißen Cultural Commons Collecting Society, ist ein bisschen sperrig, haben es deswegen mit einem Kürzel belegt. Da geht es darum, dass man versucht, ein alternatives Modell zu finden zur GEMA. Die hat ja so ein All Rights Reserve, wobei du, Lukas, hast ja schon gesagt, das ist in sich eigentlich gar nicht so richtig, weil eine Rechtevertretung kann die GEMA ja sowieso nicht machen. Aber es geht, glaube ich, darum, pauschal für den Künstler sozusagen die Gelder einzutreiben. Und das ist jetzt irgendwie ein alternatives Modell. Das ist auch in einem Crowdfunding entstanden. Was ganz schön ist, das war bis vor kurzem noch nicht so ganz sicher, ob es diese Gesellschaft auch wirklich schaffen wird. Und jetzt haben sie das erste Projekt in NRW, also im Bundesland, bekommen. Und es scheint also wirklich weiterzugehen. Und
sie haben auch Fördergelder von der EU schon erhalten.
Sie haben schon Fördergelder erhalten, genau, so
also
ist es,
ja.
Und
kannst du vielleicht kurz auch was dazu sagen, wie das Modell funktionieren soll?
Also das ist genau das ein bisschen komplexe. Also es sind ähnlich wie bei der GEMA auch Geschichten, dass die Songs, also dass sie versuchen, diese Vertretungsrechte zu bekommen. Allerdings ist natürlich David gegen Goliath. Also die GEMA ist so riesig, im Moment haben sie da gar keine Chance. Also sie verzichten derzeit auf jetzt beispielsweise das, was ja für Künstler interessant ist, Radiobeiträge. Ja. Solche Geschichten können sie im Moment noch nicht leisten, sind sie einfach zu klein, also da eine Alternative aufzubauen. Aber was ein ganz interessanter Sektor ist, ist der Online-Bereich. Und da wollen sie halt auch genau diese Geschichten, dass man halt bei Samples und ähnlichen Sachen, dass man da also eben Rechte wahren kann. Und das soll eben auch sehr viel einfacher funktionieren. Sie wollen dann eine gescheite Plattform im Internet aufbauen. Und auf jeden Fall mal interessant, das weiter zu beobachten. Was sind die Vorteile? Sie haben es mal hier zusammengefasst. Einfach grundsätzlich bessere Einnahmemöglichkeiten für die Musiker. Mitgliedsbeiträge sollen auch geringer sein, keine Vorabbezahlung, kein Negativkonto. Das gibt's bei der GEMA, wie gesagt, auch. Ja, also wenn man die jährlichen Beiträge nicht irgendwie durch Einnahmen Ausgleich zahlt, man eigentlich nur.
Kapitalistische Ausbeutung ist das.
So sieht es aus. Ja. Und man kann selbst entscheiden, das ist vielleicht auch noch interessant, man kann selbst entscheiden, welche Werke überhaupt verwaltet werden sollen. Man kann also auch Sachen einfach weglassen und es gibt ein sogenanntes Pay-per-Play. Also die Verteilung der Lizenzgebühren basierend auf einem Schlüssel per Play dann Geschichten im Internet. So wie es gespielt wird, wird direkt abgerechnet. Und das könnte vielleicht mal ein ganz interessantes Modell werden, wenn es im Internet mal wirklich dazu kommen sollte, dass mal wirklich was irgendwo auf eine Art und Weise wünschenswert wäre, dass da doch mal für die Musik auch bezahlt wird. Und dann könnten wir nämlich einige Probleme, glaube ich, lösen.
Thomas, du hast vorhin erzählt, dass du dich mit deiner Band dazu entschlossen hast, eben nicht der GEMA beizutreten oder dir da die Verwertungsrechte eintreiben zu lassen. Wäre das jetzt eine Option für dich, da Mitglied zu werden? Oder das?
Also so ganz, ganz aktuell ist es für mich nicht, weil ich selbst gerade dabei bin, ein neues Projekt aufzubauen und das alte ist abgeschlossen. Also ich bin jetzt gerade nicht in der Verlegenheit, aber ich würde das gerne beobachten, was mit C3S passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich das Gefühl habe, dass einigermaßen was taugt und ich vielleicht auch mal einen anderen Zugang bekomme, ja, würde ich sagen, durchaus. Warum nicht?
Und wenn der Druck entsteht, dass da eine Alternative entsteht, dann wird sich vielleicht auch was an der GEMA ändern. Also
genau.
Vielleicht wird sich dann da.
Man könnte Druck auf die GEMA eben ausüben, dass sie sich einfach modernisiert. Also ich sehe das ähnlich wie beim ADAC. Das ist alles ein völlig überalteter, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, Apparat.
Ja, ich habe nochmal auch weiter nachgeschaut gerade für C3s, so heißt es wohl, ist ja eine englische Organisation, die auch europaweit tätig sein soll. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, soll sie auch gar nicht den kapitalistischen Anforderungen der GEMA entsprechen, sondern ehrenamtlich arbeiten. Das heißt also eigentlich sollen gar keine Gewinne erzielt werden bei C3s. Aber das muss man auch abwarten.
Ja, okay, Sie haben natürlich Kosten, die entstehen für die Mitarbeiter natürlich. Und die wollen Sie ganz gerne schon bezahlt haben.
Natürlich.
Aber tatsächlich sind die Anteilseigner eigentlich die Musiker.
Ja.
Also das ist so das Ziel bei der ganzen Geschichte.
Es gibt aktuell 1.500 Unterstützer, die bisher 96.000 Euro zusammengetragen haben. Und im März gab es die erste Generalversammlung und nach aktuellem Stand soll der Antrag auf Zulassung als deutsche Verwertungsgesellschaft voraussichtlich 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden. Dafür muss die Gesellschaft nachweisen, dass sie mindestens 3.000 Mitglieder hat. Und auch die technischen Voraussetzungen besitzt, die Rechte dieser Mitglieder wahrzunehmen. Also das gilt es weiterhin zu beobachten, was da passiert, ob da endlich Abhilfe geschieht. Denn, ich kann es nur mal wiederholen, die GEMA behindert systematisch junge Künstler oder Nachwuchskünstler eindeutig durch ihr Auswertungssystem, ein Punktesystem, das nicht nachvollziehbar ist und das auch gar nicht öffentlich gemacht wird, wie im gesamten Bereich der Musikförderung. In der strukturellen Organisation der Bundesrepublik steht Deutschland immerhin 9,6 Milliarden, sind es glaube ich, an Fördergeldern für Kultur bereit. Richtige Abrechnung hat niemand gesehen, wird auch niemand sehen, wenn es dabei bleibt. So werden halt auch sehr viele große Künstler, die schon längst unter den Top Ten sind, wir hatten Beispiele mit Tokyo Hotel oder Toten Hosen, die ihre Auftritte finanziert bekommen haben über das sozusagen Exportbüro, da ist der Sozialministerin Monika Grütters mittlerweile zuständig. Da werden also Top-Bands im Ausland unterstützt.
Nachwuchskünstler kriegen noch nicht mal 1 Euro. Ja, das ist großes Schweigen. Ja.
Gedenkminute für dich.
Muss auch sein, ja.
In Anbetracht dessen, dass wir ja jetzt schon auf unserer Uhr 17.53 Uhr und mittlerweile 30 Sekunden lesen können.
Können wir mal ein Fazit ziehen?
Versuchen, ein Fazit zu ziehen, genau, der heutigen Sendung.
Naja, ich denke zum Beispiel die Studie Arbeitsmarktkultur, wortwörtlich sagen Sie vollkommen zu Recht, wird von Seiten verschiedener Kulturverbänden und auch des Deutschen Kulturrates angemahnt, dass der Wert der Kreativität mehr geachtet werden muss. Im Arbeitsmarktkultur geht es darum, Kunst zu schaffen, zu vermitteln und auch zu verkaufen. Und das geschieht, haben wir ja vorhin auch schon gehört, oftmals antizyklisch, überhaupt nicht dem Mainstream entsprechend. Wenn jetzt aber Kunst nur noch nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten betrachtet werden kann, verliert sie ihre Magie und stirbt. Das sagt also auch der Bericht der Bundesregierung. Die Forderung zum Beispiel aus dem Arbeitsmarktkultur der Autoren sagt zum Beispiel, es muss die Forschung weiter betrieben werden, eine verbesserte statistische Erfassung muss passieren, denn alle Mitarbeiter in der Subkultur sind gar nicht erfasst in dieser Statistik, also die Zahlen sind noch wahrscheinlich weitaus dramatischer als genannt. Eine Aus- und Weiterbildung in Kulturberufen und der Übergang und Förderung muss natürlich viel mehr mit Aktionismus und natürlich Fördergeldern unterstützt werden und auch dem Fachkräftepotenzial, dem Fachkräftemangel, der Arbeitsförderung, insbesondere der sozialen Sicherung von Künstlern muss endlich Rechnung getragen werden, denn bleibt es so, werden sie alle sozusagen in der Rente zum Sozialfall werden.
Ja. Das ist sozusagen das Resümee, das man aus der Studie ziehen kann.
Die
Studienmacher erstellt haben. Und unser Fazit wäre hier für uns, dass es auf alle Fälle ein Herz für Künstler mal haben sollte. Und dieses Herz, das sollte nicht in der Brust stecken, sondern eben auch mal im Klingelbeutel. Und dass wir uns alle mal die eigene Nase fassen, dass wir für unser Amüsement andere Menschen benutzen und deren, und nicht benutzen, sondern an deren Qualifikation heranziehen. Aber wir auch da sehen müssen, das gibt's nicht alles zum Nulltarif. Denn wir, die wir arbeiten, wollen ja schließlich auch unseren, also in den normalen, in Anführungsstrichen, in den normalen Berufen arbeiten, wollen ja auch am Zahltag dann das Geld auf dem Konto haben. Und ich möchte da also die Aufstände mal sehen, wenn es auf einmal heißt, auch naja, Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es doch einfach leicht zu sagen, die Leute haben hier einen schönen, wie hast du es gesagt, Lukas, Spaß gemacht? Oder?
Ja, die haben sich unterhalten.
Die haben mich gut unterhalten und das ist auch eine Arbeit und das ist auch ein Wert und den muss man auch im privaten oder im kleinen Umfeld halt zu schätzen wissen.
Also das Runterladen von Musikstücken im Internet ist eine Bedingung, wie sie sich verändert hat in letzter Zeit. Eine andere Dinge, über die wir gesprochen haben, waren eben die GEMA und die Künstlersozialkasse. Zwei Instrumente, die in der Kultur, eben auch in der Musikkultur stark vertreten und stark wirken, auch auf die Lebensbedingungen eben derjenigen, die Kunst machen, die aber offenbar diesen neuen Zuständen mit runterladen etc. offenbar nicht mehr so ganz angepasst sind, nicht mehr dazu passen und in irgendeiner Weise aktualisiert werden müssen. Darüber haben wir in der Sendung, glaube ich, viel gesprochen und auch ein paar Überlegungen dazu angestellt, wie das sein kann, sei es, was ich ja immer noch ganz gut finden würde, vielleicht ein Grundeinkommen, sei es diese Künstlersozialkasse ein bisschen aufzuschließen und verschiedene Leute damit auch hineinzunehmen oder die generell anders zu strukturieren, sei es mit diesen C3S, eine weitere Verwertungsgesellschaft, die anders strukturiert ist, neben der GEMA zu etablieren. Und das ist, denke ich, ganz nötig, auch in Anbetracht zu diesem TTIP, zu diesem neuen Freihandelsabkommen, was es geben wird, da über ganz viel nachzudenken und sich da einzusetzen.
Ja. Da kann man vielleicht noch kurz einfließen lassen zum TTIP. Gibt es heute Abend, also ihr sollt ja eigentlich immer Radio X hören, aber ihr dürft natürlich auch das so tun lassen, was ihr wollt. Und wenn ihr mal was anderes machen wollt, dann könnt ihr auch mal die Glotze einschalten heute Abend auf Phoenix um 21 Uhr. Gefährliche Geheimnisse wie USA und EU den Freihandel planen. Also Phoenix Netflix, 21 Uhr, eine Dokumentation zu TTIP.
Und oder ihr lasst es, denn vielleicht kann man Radio X gar nicht mehr so lange hören. Denn wenn dieses Freihandelsabkommen durchkommt, ist auch Radio X gefährdet, denn auch Radio X lebt ja von diesen Kultursubventionen. Also vielleicht hört ihr euch lieber nochmal Radio X an.
Oder ihr geht einfach vor die Tür und bezahlt Eintritt für ein Konzert.
Genau, davon haben wir ja auch einen Musiktipp heute gehabt.
Und ansonsten hatten wir heute in der Sendung zu Gast den Lukas Schubert, den Thomas Löw, Entschuldigung Thomas Löw und Jean Trouillet. Und für euch im Studio waren heute der nette Bernd, die fantastische Eta.
Und der super nette Nils.
Tja, und wir planen weiter, hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Wir wollen versuchen, aus dieser Kulturgeschichte auch eine Sendereihe zu machen und planen dann für Mittwoch, den 10.9. vor der Buchmesse uns mit dem Thema Literatur und VG Wort und auch der Situation dort in der Kultur zu befassen.
Ja, es gibt natürlich auch einen Podcast zu dieser Sendung. Die könnt ihr dann auf der Seite vom ABS-Magazin jederzeit nachhören. Natürlich müssen wir wegen der GEMA, GEMA-pflichtige Titel rausziehen. Sonst wird's teuer. Ja, die Playlist zur Sendung und auch nochmal so ein bisschen Geschriebenes erfahrt ihr dann auf virusmusik.de, dort im Radioblog von Hörnerv. Jetzt gibt es noch Musik von einer Band, die ist morgen kostenlos zu sehen. Schon wieder sowas, das Journal veranstaltet ein Konzert in der Zentralbibliothek in der Hasengasse mit Jan Kofik und auch mit Kinef Minor. Und ja, dann sagen wir, glaube ich, alle tschüss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann gibt es gleich Radio X. Ich glaube, es gibt gar keine Musik mehr, oder? Nee, da gibt es auch nicht Radio X, dann gibt es einfach Deutschlandfunk, ja, oder?
Ja, Nachrichten.
Ja, also ihr Lieben, vielen Dank und bleibt Radio X treu.
Ciao. Ja, wir bleiben euch auf alle Fälle treu.
18 Uhr.